Nu, hartelijk welkomst bij de podcast Recherche en Archief van de drie podcasters, van de drie vraagteken. Helemaal bedankt, de beste podcast uit Aken. Godverdomme. Ja. Nu luister wel en
kein Gedonder.
So, und wir machen uns noch einmal über Dialekte lustig, ne? Sehr schön. Oh, willkommen.
Ja. Genau, willkommen zu den rätselhaften Bildern. Eine Folge mit starkem niederländischem Einschlag. Und was läge da näher, als wir, die wir in der Grenzregion sind? Hanno ist mit einer Holländerin verheiratet.
Ja, wo kommt so der Name Boskma wohl her?
Ja, ne? Also insofern ist das unsere Folge.
Ne? Ja, und ehrlicherweise auch die Folge, die wir, glaube ich, so zum Neujahrseinstieg auch ein bisschen dem Hanno vielleicht schenken können, weil ja, der eine oder hat es schon gemerkt, die Zitate um de Groot schmücken einige unserer Episoden und irgendwie scheint der Hanno da ein besonderes Verhältnis so zu haben und ich persönlich freue mich total, das heute nochmal mir genauer anzugucken.
Ja. Ja, ich bin in der Grenzregion ja groß geworden, wie du ja auch, ne, Sebastian. Aber ich bin halt wirklich direkt an der niederländischen Grenze groß geworden und ich war auch früher oft irgendwie in Sittard oder Herlen und ich fand's halt einfach immer so schön, diesen Dialekt. Ich habe den echt gemocht und als der mir dann in den drei Fragezeichen so entgegenkam, aber in einer unglaublich beschissenen Form, also das ist ja wirklich das ist ja der schlechteste niederländische Akzent, den ich jemals gehört habe. Nein. Ganz ehrlich, meine Frau hat sich kaputt gelacht. Ich habe dir das irgendwann mal vorgespielt und die hat sich mit der flachen Hand vor den Kopf gehauen.
Ich habe ja mal gegoogelt, der René Genesis, ja, der den De Groot spricht. Der ist in den Niederlanden geboren, ja. Okay. Er ist aber Deutscher und, aber das Witzige ist, er lebt noch, ja. Ja. Und ist wie alt?
101.
101, das ist krass. Leute. Ja, voll ja, krass, ne? Ja. So, also das ist schon,
fand ich nämlich auch stark.
Wirklich, wirklich krass. Hm. Und ich muss sagen, ich find's schön, wie er spricht. So, ne? So.
Ja, aber vielleicht, beginnen wir auch 2020 mit ein bisschen Struktur. Insofern schön, dass ihr uns wieder zuhört. Ich würde einmal noch die harten Fakten nennen. Mhm. Rätselhaften Bilder sind Hörspiel Nummer 9 von 1979. Original ist Mystery of the Shrinking House. Noch eine Originalgeschichte von William Arden. Es gibt noch Peter Passetti als Sprecher. Wir sind zum Beginn des neuen Jahres nochmal tief in die Klassiker eingetaucht jetzt.
Es zieht uns immer wieder zurück zu den Klassikern und den klassischen Sprechern auch. Gisela Trobe ist wieder dabei. Ja. Ne?
Ich dachte Henriette Bischof.
Ja, so heißt sie da. Ich weiß nicht, warum. Ne? Es ist spannenderweise das erste Hörspiel mit Skinny Norris.
Ja. Ne?
Also das ist auch nochmal spannend, den hatten wir jetzt auch schon lange nicht mehr. Ne? Ja. Und das ist, finde ich, nochmal auch ein Highlight. Also es ist eine Folge, die uns allen am Herzen liegt, aber dir besonders, Hanno.
Ja.
Und wir starten mal mit dem Klappentext.
Ja.
Wer möchte?
Du hast ihn da liegen, oder?
Ja gut, es ist wieder ein relativ langer Klappentext, insofern ich hole nochmal tief Luft vorher. So. Allzu viel ist es ja nicht, was der alte Maler Joshua Cameron hinterlassen hat. Und obendrein blieb er die Miete schuldig. Aber ein merkwürdiger Kauz muss er gewesen sein. Zeigen doch die 20 nummerierten Ölbilder aus seinem Nachlass alle dasselbe Motiv, nämlich sein Wohnhaus. Dies und die Tatsache, dass sich nicht nur eine Gräfin und ihr Verwalter, sondern auch mehrere Unbekannte und ein Kunsthändler auffällig für die Bilder interessieren, bringen die drei Fragezeichen auf den Plan. Sind die Gemälde vielleicht doch nicht so ganz wertlos? Vielleicht besteht da auch irgendein Zusammenhang mit den wirren Worten, die Cameron vor seinem Tod im Fieber gestammelt hatte. Während Justus, Peter und Bob ermitteln, versucht ihr alter Rivale Skinny Norris, ihnen Steine in den Weg zu legen. Das wird am Ende für ihn selbst gefährlich. Nur gut, dass Justus rechtzeitig eine Erleuchtung kommt.
Mhm.
Ja, ich hab da, also wie gesagt, lang ist auch.
Ihr alter Rivale Skinny Norris und er taucht zum ersten Mal auf. Also
in
das
den
ist,
Hörspielen.
Ist,
ja gut, klar. Ne? Ja. Aber ich habe mich da schon gefragt, wann wird's denn für Skinny gefährlich?
Tja, nur im Buch.
Also im Hörspiel dachte ich schon, klar, es könnte, also ne, Spoiler hin oder her, ne, also wenn De Groot zum Haus von Skinny geht Hätte es vielleicht für ihn gefährlich werden können, aber so richtig dramatisch.
Nee.
Ist das nicht?
Tatsächlich im Buch ist es so, wird es für Skinny gefährlich. Das ist auch nochmal, okay. Man lernt Skinny nochmal von der ganz anderen Seite kennen. Also ach, schön, war okay. Ich auch sehr überrascht, tatsächlich.
Ja. Und obendrein blieb er die Miete schuldig, der Joshua Cameron. Warum ist das irgendwie entscheidend für den Klappentext? Das finde ich so der eine blöde halt Formulierung. So.
Der war halt arm. Ja, der war arm. Ne? So, okay, das ist so ein bisschen, bei mir ist so, da so klingt es so ein bisschen, bist ja auch flammende Spur mit irgendwie so, oder? Also ich habe so, für mich gibt es da so Connections, aber ich finde, es gibt eh wahnsinnig viele Connections.
Und auch mit Senior Silver.
Ja, also es gibt...
Also auch irgendwie so ein bisschen, ne? Ja. Manchmal haben, wie war das hier, Einsiedler verborgene Reichtümer.
Oh, du redest ja wie ein Detektiv.
Ja.
Und es geht also um Bilder.
Es kommen so ganz viele klassische Elemente wieder rein. Ich finde das schön.
Ja, das ist schon... Also, gehen wir zum Cover. Wir sehen auf dem Cover jemanden, nur den schwarzen Umriss von jemand, der jemand anderem durch die Gitterstäbe ein Bild reicht. Und auf diesem Bild, das ist eins dieser verschwundenen oder dieser gesuchten Bilder, das anscheinend dieses Haus zeigt, in dem Joshua Cameron gewohnt hat.
Tja.
Und das ja quasi in dieser Gemäldeserie ständig schrinkt, also ständig kleiner wird. Ja. Was so im Hörspiel, finde ich, nicht so deutlich wird. Aber
doch, an einer Stelle dann
ja,
schon.
Ja, an einer Stelle so.
Aber, ja, zur Auflösung hin.
Aber halt. Ganz lange weiß man eigentlich nicht, was ist mit diesen Bildern, wie sehen die eigentlich so genau aus. Also weiß man nur, dass das Talent zählt alleine.
Ja, sehen.
Ja, also wir sehen halt eine Umrissgestalt. Wisst ihr, wer das ist?
Ja, es kann nur Skinny Norris sein. Ja. Ne?
Warum?
Weil er sich da hat einschließen lassen.
Genau diese Frage gestellt habe. Wer kann das denn sein, der dieses Bild rausgibt? Und es ist dann ja nur möglich von der Story, dass es Skinny Norris ist, der beim Maxwell die Bilder aus dem, eigentlich ist es ja ein Glaskäfig, ne?
Aber so wahnsinnig, so wahnsinnig skinny sieht er auf dem Bild eigentlich gar nicht aus, ne?
Aber das Spannende ist, dass er tatsächlich eigentlich sehr skinny sein muss, damit das überhaupt klappt, was wir hier sehen. Aber das werden wir ja noch.
Ja, aber es ist, genau, das Cover ist, ich tatsächlich auch, an der Stelle bin ich jetzt kritisch nicht eins der stärksten. Mir ist es irgendwie.
Nee.
Also stimmt schon, ne? Also ehrlich gesagt, ich sag's ungern, weil ich liebe dieses Cover, aber trotzdem.
Ach, guck mal!
Aber trotzdem, also du liebst es und trotzdem findest es schlecht.
Aber es ist, wenn man es streng nimmt, ist es halt kein schönes Cover. Irgendwie so.
Nee, auch so die Steine, die da unten sind und so, das ist halt alles irgendwie so ein bisschen lieblos, finde ich. Das Bild ist ganz nett.
Ja was hätte man sonst nehmen können, ne? Ja. Also wieder so die Frage, ne? Die wir Andreas Ruch stellen müssen.
Ja.
Was hätte man sonst nehmen können? Coole Idee noch. Bilder,
ne? Weil ich weiß gar nicht, ob er ein alternatives Cover schon gemacht hat.
Aber Shrinking House, wie ist das Originalcover? Weiß ich auch nicht. Aber gut, es ist das Ikonografische trotzdem. Es ist erkennbar ein Algar Rasch, ja, so. Und ja, man denkt schon, okay, was ist da? Was ist on the Burr hier, ne? So.
Aber ich finde das jetzt insgesamt auch so, die rätselhaften Bilder und dann das dazu, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, wenn das jetzt neu rauskäme, wäre das nicht das, wo man sagt, das muss ich jetzt unbedingt haben.
Ja, die dunkle Gestalt ist schon etwas bedrohlich, aber...
Ja. Aber gut. Ja, komm, irgendwie ist es auch schön, dass wir jetzt 2020 haben und die Folge mit den 20 Bildern, das muss man auch mal sagen. Ja, irgendwie, also.
Genau.
Gibt genug gute Gründe, warum wir uns diese Folge ausgesucht haben. Sollen wir loslegen?
Ja,
legen wir los. Wir werden ganz am Anfang mitten in die Geschichte geschmissen.
Ja.
Das finde ich das Schöne. Und zwar sofort Justus fährt er mit seinem Onkel Titus an so einem Haus entlang und sagt, da steigt einer ein, guck mal.
Klassisch, ne? Onkel Titus, du hörst das Rödeln von dem alten Diesel.
Ja, das ist
das wird man ja bald auch nicht mehr hören, nirgends auf der Welt. So und es geht halt direkt los. Da ist eine dunkle Gestalt.
Genau, wird nicht lang gefackelt. Titus ist skeptisch, willigt aber ein, den Besitzer dieses Hauses, den er aufsuchen möchte, wegen des Schrottes oder den Trödels, den er dem abkaufen will.
Schrott, ja.
Willigt aber ein, den quasi darüber zu informieren. Es ist Professor Carswell, wir erfahren, er ist Sprachwissenschaftler, er hat einen Sohn namens Hell, also all das ist sehr geschickt, finde ich.
Ja, sehr schnell.
Schnell reingesetzt, wirklich in die Geschichte.
Ja, was mir aber an dieser Anfangsszene irgendwie so ein bisschen aufgefallen ist, jetzt im Neuen hören, es kommt, also so Bob und Peter. Ja. Die kommen ganz komisch rein. Genau. Also so am Anfang hat man die ganze Zeit das Gefühl, eigentlich Justus ist alleine unterwegs mit Titus, genau, und die fahren da so durch die Gegend und irgendwann sagt der Professor Carswell, aber größer, so wie dein Freund hier. So, und dann merkst du erst, dass Peter dabei ist und irgendwann noch später kommt Bob mit dazu. Also das ist irgendwie so ein bisschen konstruiert. Die sagen vorher kein einziges Wort, die machen kein Geräusch, man hört keine Füße von denen oder sowas. Also in dieser gesamten Soundkulisse kommen die gar nicht vor.
Naja, erst man ist dann schon überrascht. Ne? So, aber das war dann wahrscheinlich die Möglichkeit, den so reinzuholen. Ne?
Naja.
Aber wir erfahren noch, dass der Professor Carswell arm ist und
als Überleitung.
Und sich erhofft hat, aus dem Trödel, aus dem Nachlass, dieses Joshua Cameron, noch etwas Geld zu bekommen, weil er wohl die Miete schuldig blieb.
Ein Sprachwissenschaftler kann sich heutzutage ein solches Haus doch gar nicht leisten.
Genau.
Also so aus dem Nichts.
Ich denke inzwischen auch anders über Sprachwissenschaftler.
Aber möchtest du da noch irgendwie in die Tiefe gehen, Stefan?
Heutzutage, also 79, ne? So damals, konnte sich ein
Sprachwissenschaftler. Linguist oder ist das ein Englischprofessor oder?
Das kann jetzt grundsätzlich erstmal.
Ist kein Widerspruch, ne?
Achso, ja, ich dachte, keine Ahnung.
Ja.
Aber ist halt, ich finde es halt auch schon irgendwie spannend, weil es ist, ich bin auch am Anfang immer davon ausgegangen, die wohnen da, aber nee, natürlich noch nicht, weil der Joshua ist vor einem Monat gestorben, der hat ihnen das Haus vererbt. Wahrscheinlich sind die jetzt dann gerade da, um eben.
Nee, das Haus ist so eine Art Dienerhaus mal gewesen. Und etwas weiter oben wohnen quasi Hal und sein Vater.
Mhm.
Und das ist so das Dienstbotenhaus, das ehemalige. Und
aber
das
er sagt ausdrücklich, dass Joshua ihnen das Haus vermacht hat.
Ja, sagt er.
Ja, genau.
Aber das,
so nach dem Motto, sie könnten sich das ja gar nicht leisten, weil armer Wissenschaftler.
Genau.
Der arme Joshua Cameron ist vor einem Monat gestorben und hat ihnen das Haus vermacht.
Das Haus wurde ihnen von einem Onkel vermacht oder von irgendwas, aber sie haben es vermietet an Cameron. Weil sonst wäre er ja auch wieder ein Verwandter von Cameron.
Aha.
So, ne? Das ist vielleicht
ist
das
er geht, ja.
Müssen wir
ja auch mit der Gräfin verwandt.
Ja, ist er ja auch. Die sind doch alle miteinander verwandt.
Nee, also ich bin ziemlich sicher, aber das ist schon so, dass das tatsächlich, finde ich, ein Kennzeichen dieses Hörspiels ist. Es geht so hoppla hopp, dass du ein paar Sachen echt nicht weißt.
Ja.
Du weißt auch örtlich, bist du voll oft aufgeschmissen in diesem Hörspiel.
Ja, das sowieso.
Du denkst,
was das für ein Grundstück ist. Also ich meine, auch das, also zu der Szene ist es, genau, zu der Szene ist es ja wirklich auch nur ein Katzensprung. Die gehen da rein und ja gut, dann muss schon den Schlenker machen, dass Justus ja doch auch die Gelegenheit bekommt, als Wortführer aufzutreten und zu sagen, hier, ich habe eine schwarze Gestalt gesehen und ich befürchte, es wird gerade irgendwie eingebrochen. Und das finde ich auch sehr schön, dass Onkel Titus ihn da so lässt.
Ja, ja, obwohl er ihm ja nicht glaubt.
Aber es ist ja auch nicht selbstverständlich. Die drei kommen da eigentlich mit, um einfach mal beim Tragen zu helfen oder so, ne? Und dann sind die sofort im Vordergrund.
Mhm.
Und sind auch sofort, wir sind Detektive und so.
Ja, ja. Wobei, ich finde ja das Schöne, wir fragen uns ja immer, was ist so der Reiz als Kind gewesen? Und ich finde hier wieder das Schöne, die Erwachsenen sind zwar nicht fies, aber sie glauben ihnen nicht, ja?
Mhm.
Sie sagen, ach, ihr, Quatsch, das war bestimmt mein Sohn, der ist ein bisschen bescheuert und klettert da und überall rum und so, lässt die Faxen nicht machen und so. Und das finde ich so das Schöne. Da ist so für mich als Kind die Identifikation gewesen. Mhm. Ja, die Erwachsenen, die glauben nicht. Ne?
Bis dann kommt, Hilfe, Hilfe, Papa!
Ne? Genau.
So im Hintergrund.
Ganz süß,
und dann, ja, genau. Und dann wird klar, ne? Da, wohl. Der hat
genau,
wohl
und
recht
da
gehabt.
Ist es
wohl.
Nämlich dann, dass sie natürlich erstmal alle nach oben rennen. Carswell bleibt ja auch mit Peter. Ne, im Haus.
Ja.
Und Justus und Bob machen sich dann auf Verfolgungsjagd Richtung Garten, entdecken da dieses komische Haus mit Markise, das wird schon so benannt.
Genau. Ja.
Zwei Meter weiter geht dann eine Schlucht.
Ja,
und da frage ich mich nämlich auch, was ist das für ein Grundstück? Wo sind die da?
Ja, es ist ein bisschen wie bei Terror Castle, ne? Also der Berg und die Geröllhalde und dazwischen.
Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass dieses Haus quasi auf der einen Seite einer Schlucht ist, die von so Dickicht überwuchert ist, dass du gar nicht merkst, ab wo Obwohl, ja, schwierig.
Obwohl die Schlucht losgeht.
Ja, obwohl die
ist es eigentlich dunkel, ist hell?
Ja, ist schon, doch tagsüber.
Ja,
ne?
Ja, schon, ne? So, also man sieht es aber nicht.
Glaube
so.
Ich.
Also, ja. Es ist halt auch spannend, man erfährt gar nicht, was ist denn eigentlich so wirklich passiert mit Hell. Man weiß nur, er ist unter einem Schreibtisch begraben. Mhm. Das könnte jetzt auch eigenes Unvermögen gewesen sein, ja. So bei seinen Kletterkünsten.
Vielleicht ist er den Schrank hochgeklettert und mit dem Schrank umgefallen, wer weiß.
Ja, aber es ist halt, es ist direkt die Action. Also sie rennen raus, weil sie instinktiv ja glauben, okay, da war ja doch jemand, der jetzt nach draußen gerannt ist.
Ja.
Und dann sehen sie den, sehen dann auch die Schlucht runterstürzen.
Und man hört vor allem jemanden die Schlucht runterstürzen. Ja, ja. Und man hört, ja natürlich, hat man sofort erkannt.
Ich als Kind nicht erkannt, dass das
doch, also das war so eine prägnante Stimme.
Ja, also wenn ich jetzt mit den Ohrhörern höre, denke ich auch. Aber als ich Kind war, habe ich es nicht gecheckt.
Aber die Frage, wer das ist, ist ja nun nicht so einfach geklärt.
Doch.
Ne?
Ja, das hörst du doch.
Du hörst beim zweiten Mal, den
zweiten Schrei hörst du ganz klar, dass
es der Grote ist.
Aber auch beim ersten Mal hast du diesen... Ja,
ja, aber die Stimme ist schon fast
wie beim grünen Geist.
Okay. Ja. doch, das hörst du tatsächlich. Ich war da auch überrascht, weil ich dachte, hör, das habe ich nie erkannt vorher.
Ja, nee, doch, ich habe das ist sofort.
Also da habe ich schon auch, prägnant. Da ist so eine Frage irgendwie für mich auch noch offen und ich hoffe sowieso bei vielen Sachen tatsächlich aufs Buch.
Ja, aber, also ja, schon.
Ja. Aber also da hätte ich jetzt nicht erkannt, wer es ist. Genau, aber schreien und er hinkt davon. Und da sagen sie aber, glaube ich, es ist dunkel, es wird dunkel, genau, ja. Ahnung. Ja. Also die erkennen es dann nicht mehr so richtig.
Gibt es jetzt doch eine Zeitlinie.
Sie
okay,
müssten, ja. Also sie sehen ihn dann auch weghumpeln und sie denken, naja, wenn wir außen rumgehen, na, dann kriegen wir ihn. Ne, so. Ja. Aber dann sehen sie, er steigt in ein Auto.
Und fährt weg.
Das muss aber ein unbekanntes Auto sein, weil Autos spielen ja in diesem Hörspiel eine große Rolle und sie müssten ja eigentlich sonst sofort später zuordnenbar sein. Den Leuten. Ne?
Ja, vielleicht ist es auch einfach so weit weg oder, ja, wobei so weit
ja,
weg
ist. Ich meine, die Schlucht umrunden ist so viel. Im Hörspiel dauert es 2 Schritte.
Ja, genau, das muss eine Mini.
Ah, komm, wir umrunden die Schlucht. Oh, ah, wir sind da.
Das ist auch so geil. Die Mini-Schlucht.
Ja, aber es ist auf jeden Fall ein direkter Einstieg, irgendwie ein temporeicher Einstieg und irgendwie ist es, ja, ist schön. So. Dann kommt Zeitsprung.
Mhm.
Folgende Woche
Schrottplatz. Ja, genau. Ja. Plötzlich stehen eine Gräfin und ihr Gutsverwalter. Monsieur Maréchal.
Ja, und dann merkt man auch, also da ist es wirklich ein bisschen ungeschickt. Man hört ihn vorher schon die Schlucht runterbrüllen. Und quasi direkt in der nächsten Szene hörst du diese Stimme von dem Typen schon.
Ich habe als Kind nicht entdeckt. Ich habe echt gedacht, das ist Dick Rot. Oder später, als er dann kam, dachte ich, ja gut, das ist Dick Rot. Ne?
Ja.
Man hört es wirklich. Also tatsächlich, wenn du so, ich habe es auf Kopfhörer jetzt nochmal echt gehört und dachte, irre, man hört es.
Ja. Ich dachte nämlich auch, es müsste, vielleicht klärt ihr dieses große Rätsel für mich dann auch schon direkt. Ich bin nämlich auch am Ende, wo ich dachte, es müsste Maréchal gewesen sein.
Ja.
So ist aber es wird halt im Hörspiel nicht aufgeklärt. Nee. Es ist für mich so das große Fragezeichen im Hörspiel geblieben, wo ich nur mit Logik und Kombinationsklare. Ja, ich dachte, es müsste Maréchal sein.
Ich habe es mit den Ohren gemacht.
Mit den Ohren konnte ich es nicht, okay. Also, dann haben wir das schon direkt.
Es ist Maréchal, der quasi eine Woche vorher schon da ist, bevor alle anderen kommen.
Bereits vor der Ankunft war jemand bei der Gräfin.
Der große Unbekannte.
Ja, habe ich auch nicht verstanden. Man weiß das jetzt nicht. Nee, egal, da kommen
wir drauf. Ja, genau. Das war gut, aber dann haben wir das Fragezeichen schon mal aus dem Weg.
Auftritt Maréchal und Gräfin auf dem Schrottplatz, die sich für den Nachlass von Cameron interessieren. Total schön gemacht, finde ich, so Maréchal, der so für mich so ein ganz hagerer Typ ist, irgendwie.
Ja, so ein Eugenie-Typ.
So ein bisschen so ein Eugenie-Typ.
Ist auch der Akzent.
Die Gräfin auch groß, stelle ich mir die vor. Ja. Schlank, so mit so einem Schleier vorm Hut oder so. Also so.
Ja. Für mich das so halt Mrs. Dunley halt einfach so. Das kriege ich nicht weg.
Nee, echt nicht? Nee. Für mich ist das eine ganz andere. Ne?
Ja.
Ja, Dunley war schon irre. Die war schon irgendwie ein bisschen... Aber.
Ne, den ganzen Spiegel. Also, ja.
Spiegel? Ja, das sagt ja nicht sie. Aber und außer ein paar Kleidern ist aber alles verkauft bereits. Und sie interessieren sich natürlich für die Bilder eher.
Daran sind wir nicht interessiert. Ja. Was ist mit den Bildern?
Ja. Wo man ja auch sagen könnte, sie sagt ja, das ist, weil ich so an dem hänge. Ne? Und was soll ich mit seinen Kleidern? Ich will seine Bilder, die ja von zweifelhafter Qualität sein sollen.
Ja.
Dass man da nicht stutzig wird. Aber gut.
Wobei ich halt an der einen Szene auch wirklich dann denken musste, was du sagst, Stefan, dass du das so schön findest, die drei Fragezeichen als Kinder, die selbstbewusst auftreten, das zieht sich ja einfach durch das Hörspiel.
Ja.
Und das ist auch so toll. Ne? Ja. Marischal kommt da hier, ich würde gerne den Besitzer sprechen. Justus sagt, ich vertrete ihn.
Ja.
Also, bist du dafür nicht ein bisschen zu jung? Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht.
Total.
Aber auch wie
trocken
er sagt,
so,
ne?
Geil.
Ja, genau.
Das ist super.
Ja, dann können
schön.
Wir unser Anliegen ja vorbringen.
Das
ja,
ist
ja.
toll.
Ja. Und wie der Marischal ja dann, nachdem sie so zweifeln, ja, dann sagt, jetzt pass immer auf, Gräfin, ne? Die kennen sich hier aus,
ja.
und die scheinen pfiffig zu sein und so. Und da geiern die ja, die können ja ohne Auftrag auch nicht tätig werden, irgendwie so in den frühen Bänden.
Es sei denn,
ne?
genau, wir würden schon was machen können, aber nur wenn. Den offiziellen Auftrag.
Ja, genau. Ja. Nachtigall, ich höre dir mit dem Kettenpanzer durch den Vorgarten fahren.
Und dann lässt sich die Gräfin also breitschlagen und sagt, ja klar, ihr habt den Auftrag, sucht diese Bilder. Und als sie gehen, bemerkt Justus schon, dass ein blauer Sportwagen, dem Mercedes, gelber Mercedes, glaube ich, der Gräfin folgt.
Also auch mal wieder, also in drei Fragezeichen folgen können Autos ja nicht normal wegfahren. Ne?
Ja, nee, die können da wahrscheinlich stehen, ohne zu ihnen zu wollen. Das hat er ja schon gut erkannt.
Auch das, aber die müssen halt auch immer richtig rührend ihre Gänge ausfahren. Ne?
Ja, ja.
Vor allem den ersten, wenn sie losfahren.
Dann kommt Hell zu ihnen. Hell 2000.
War die Gräfin schon da?
Das ist auch so schön. Ich weiß gar nicht, warum Justus, also diese Aufregung in der Stimme.
Ja, das verstehe ich gar nicht, ne?
Was? Du wusstest, dass sie zu uns kommen wollte?
Ja,
also,
was?
Ja. Mhm.
Heute
du
würde
kannst
man sagen,
Hell sehen. Hell sehen.
Oh. Heute würde man sagen, what? Die Gräfin war schon...
What? Ja, genau. Laberst du? Du laberst.
Seltsam, wirklich seltsam, da ist was oberfaul. Ja, so wurde das 79 gesagt.
Ja, ja. Wenn man die jetzt nochmal neu machen würde, die drei Fragezeichen, würde sagen, what?
Du Lapper!
Na okay, nee, komm, lassen wir das.
Also, Leute, wie jetzt mal Butter bei die Fische. Ja? Wie findet ihr Hell?
Hell?
Ja.
Bleibt sehr blass, ne? Also, da ich finde den ehrlich gesagt gar nicht so richtig, weil für mich spielt der gar nicht irgendwie eine Rolle so groß.
Ich
also
der liegt unterm Schrank.
Der strampelt sich für die gute Sache ziemlich ab auf dem Fahrrad. Also der gibt bei der Verfolgungsjagd alles. Aber ansonsten bleibt der doch sehr blass, ne?
Ich finde, der wird schon blöd eingeführt. Der
als
im Prinzip, sein Vater beschreibt ihn als so ein ADHS-Kind, ja, so dass die ganze Zeit nur am Rumklettern ist. Dann liegt er unter einem Schrank, ja, so irgendwie. Ja, so, also ich finde, dass er schon schlecht eingeführt wird irgendwie so. Und
echt?
Dann ist er mir in der Art und Weise, so wie er redet, irgendwas, ich mag ihn nicht. Also,
okay.
Also so wie du vielleicht Chris, ne? So von Geisterinsel.
Wobei, wie gesagt, das ist
ja
wirklich die Stimme, der Dialekt und so. Ne? Also da reden wir ja nicht über die Rolle. Und ich finde halt in dem Hörspiel, du weißt, die Rolle von Hell bleibt halt, finde ich, sehr blass.
Es hätte auch alles sehr hervorragend ohne Hell funktioniert.
Ja, ja.
Also ohne Chris hätte das andere nicht, also ne, hätte die Geisterinsel nicht funktioniert.
Ja.
Aber ohne Hell hätte das alles gut geklappt.
Ja, also Hell erzählt also, dass die Gräfin sehr ungehalten war darüber, dass alles weg war. Und Justus findet es das erste Mal seltsam, dass so ein armer Maler, oder war er ja nicht mal, er war Hobbymaler, also ein armer Mann, dass sich plötzlich alle für seinen Nachlass interessieren. So. Und extra aus Europa kommen. Das findet er dann doch seltsam, aber es ändert nichts an seinem Willen, diesen Auftrag im Namen der Gräfin durchzuführen.
Aus dem nicht näher beschriebenen Europa, ne?
Ja.
Man könnte bei Marischal so ein bisschen Frankreich raushören,
könnte
wenn man es will.
Ja.
Man weiß es aber nicht so genau. Vielleicht ist auch Belgien.
Ja, und sie forschen dann nach dem Nachlass. Sie machen es auch im Buch, machen sie es über Telefonlawine, versuchen sie es im
ja, im Hörspiel auch, wird ja auch gesagt, dass die Telefonlawine nicht funktioniert.
Krempel.
Also keine Ergebnisse bringt.
Ja.
Aber dann plötzlich kommt der Skinny Norris.
Ja. Udo Lindenberg kommt an und fragt, hey, ich wollte euch nur mal fragen, ob das eins von den Bildern ist, die
ich
ihr
sucht. Ich finde den so cool, ganz ehrlich. Da finde ich den so cool.
Der macht es super.
So lässig. Also,
ja, aber ganz ehrlich, musstet ihr auch an Udo Lindenberg denken?
Nee, nicht so krass.
Vielleicht liegt es daran, dass jetzt gerade irgendwie dieser Film so gehypt wird, der da jetzt kommt mit Udo Lindenberg. Aber ich finde, der spricht original wie Udo Lindenberg, als er fragt, wo er
ist. Ich finde, er ist cooler als Udo Lindenberg. Er ist so lässig. Er ist wirklich so extrem.
Er hat aber schon auch was Gehässigeres in der Stimme. Also der geht da schon ziemlich rotzfrech hin und er kriegt ja auch das, was er will.
Ja,
so
desinteressiert, lässig, aber er legt es ja rein. Er will wissen, ich wollte nur wissen, ist das eines dieser Bilder, das sie sucht.
Es funktioniert hervorragend.
Und sie quasseln sich um Kopf und Kragen. Ja. Darfst du das überhaupt verkaufen?
Ja, ja.
So, ist so, wie wenn einer fragt, bist du der und der? Und du fragst, wer will das wissen?
Ja. So, dann denkst du auch, das ist super. Ich meine, selbst da, Justus muss es ja auch anerkennen. Ne? Ja. So, er hat uns ganz schön reingelegt, weil er wollte nicht verkaufen, er wollte eigentlich nichts, er wollte nur die Info.
Er wollte bestimmt
hat er
nur
eins
wissen.
Der Bilder.
Ja, genau. Und dann kommt Hal wieder, was deine These, Stefan, unterstützt, dass der Hal einfach doof ist. Dann fragt so, warum glaubst du das? Weißt du, so, obwohl Skinny am Ende sagt, nee, aber ich weiß, was ich wissen wollte.
Naja. Aber ich finde auch, der Schlussfolger von Justus ist blöd. Der Skinny sagt ja.
Ja, richtig. Sagt ja das. Er braucht es nicht mehr zu Schlussfolgern. Ja. Es steht alles da. Es ist gesagt, es wird wiederholt, nur halt nicht von jedem.
Ja. Aber er ist halt, letztendlich glaubt er, dass Skinny noch mehr von den Bildern hat. Also entweder noch im Besitz von mehr dieser Bilder ist, nicht nur von diesem einen.
Er kombiniert sofort, dass er vielleicht für jemanden arbeitet, der nicht weiß, wie die Bilder aussehen.
Ja, das ist auch sehr...
Wo ich sag, so, der ist auch ein bisschen rumgestochert, ne?
Ja.
Ja.
Aber ohne Hypothese, ne?
Ja, das ist alles sehr gedrängt, ne? So,
ja, ja.
Das ist im Buch, kommt das alles ein bisschen versetzter so, sicher.
Okay. Ja, es geht wirklich schnell, weil jetzt ist halt klar, sie müssen oder sie wollen Skinny beschatten. Bob ist dann derjenige, der auch direkt diesen Signalgeber, den Peilsender ins Spiel bringt als Idee. Ja. Aber als nächstes kommt erstmal Tante Mathilda und sagt hier, also Justus sieht, dass Tante Mathilda Besuch hat.
Genau.
Die von ruft dem die Mann durch. Mit dem blauen Sportwagen.
Ja.
Ja.
So.
Und sie stellt ihn als Mr. de Groot vor.
So. Ja. Hallo, die Zitatemaschine darf angeworfen werden.
Also ich kam aus Holland, um Mr. Cameron zu besuchen. Hier erfuhr ich, dass er tot ist. Dann hörte ich, dass drei Detektiven nach seinen Bildern fanden. Und ihr seid diese Detektiven, hä? Habt ihr die Bilder?
Das ist so schön.
Und Justus kommt sofort mit... Skinny Norris brachte ein Bild. Ja. Das ist genau das, was man sagt in so einer Situation. Ja, so.
Das kennt ja jeder Skinny Norris.
Aber
nee, wir kennen ihn nicht.
Ja. Dieser Skinny Norris, ist das ein lange, hagere Bursche?
Woher wissen Sie das? Meine Angelegenheit.
Der ist so bissig, der Typ, ne?
Direkt also, schon. Wenn er was
so
wissen
krass.
Will.
Der ist,
das ist
krass
so.
Unfreundlich.
Ja, ja. Aber das ist krass, weil ich finde tatsächlich, und das ist ja nochmal toll, der bringt diesen Rot rein und du weißt sofort,
Alter,
was für ein Arschloch ist
das. Mit dem ist nicht zu spaßen. So. Besitzt seine Familie eine Gemäldesammlung?
Ja, warum will er das wissen? Auch so eine ganz spannende Frage. Ne? Aber es ist so, finde ich, erstmal noch Tante Mathilda, die da auch noch ihren Senf abgibt, finde ich noch spannend, die so, ja, das verstehe ich nicht, warum ihr mal 20 Bilder mit demselben Motiv
macht. Ja, genau, ja.
Was soll denn das für ein Blödsinn?
Es geht nicht
sein?
Um das Motiv, allein das Talent sein.
Ich liebe.
Ja, und dann ist natürlich so, das ist schon, wie du gesagt hast, der Justus sagt, ja, Skinny hat das gebracht, aber es war nicht das Echte. Und dann sagt er, der Groot, lügst du mich an? Und der löst sie ganz angefressen.
Ich lüge nie.
Super. Ja, so.
Aber
wo ich auch nicht verstehe, warum sagt er die Hälfte der Wahrheit, er hätte sagen können.
Ich finde auch, die nehmen da erstmal erstaunlich hin, wie frech, wie fordernd, wie dreist der da auftritt. Also sind die in anderen Szenen durchaus selbstbewusster und sagen jetzt erstmal langsam, guter Mann. Also wir sind hier auf unserem Schrottplatz und wenn wir was für sie tun können, dann mal nicht in dem Ton so.
ähnliche her, ne? Zeit auch, ne? Als Maximilian der Magier. Ja. Ja, auf eine ganz smoothe und entspannte, freundlichste Art ankommt. Und Justus lügt ihn trotzdem an.
Ja. Ne? Also oder Justus, Randur.
Ja, ja. Justus lügt erstmal jeden an, der da ankommt.
Genau, wie den Jimmy. Oder den Typ
du
von der Zeitung.
Gelogen, Justus Jonas.
Du lügst schon wieder.
Auch hier, ist halt toll. Ja, auch toll. Hier wirkt das Ganze sehr geschnitten, denn ich finde, der dich Rot auch sehr schnell locker lässt dann.
Und ne? Der ist auch ganz schnell wieder weg. Ja, ja, wenn ihr mir nicht helfen könnt, ja, ich bezahle gut. Ich bezahle gut für die Bilder. Ja. Noch wenn ihr mir nicht helfen könnt, ist
und
nichts
dann
zu machen.
Kommt es so zu einer dieser krassen Dialoge, die ich nicht verstehe, wo nämlich, ich glaube, Bob zu ihm sagt, deshalb hast du so getan, als ob wir Skinny nicht kennen. Und der Justus so, möglich.
Ja.
Möglich. Also wie, weiß er es nicht? Oder?
Naja, Justus sagt ja, wir kennen Skinny nicht gut. Ne? Ja, ja, genau.
Ich glaube, also da wirkt halt auch Justus wirklich so, als hätte er gerade noch nicht den Superbrain Masterplan.
Ja.
Also da ist er selber noch, da schwimmt er.
Ja, und das mit dem möglich unterstreicht es quasi nochmal. Ja. So nach dem Motto, ja, ich überlege mir nachher schon, wofür das gut gewesen ist.
Ja. Aber sie kommen zum einzig wirklich also guten Plan eigentlich zurück, den Bob ja vorher.
Ja, ganz kurz. Also sie sehen schon noch, dass der Groot hinkt.
Ah ja, stimmt. Ne?
Er, oh,
ja.
Er geht ja, weg genau. Und hinkt. Und insofern liegt da natürlich erstmal die Vermutung nahe,
wie
dass
nach
er
Sturz in die Schlucht. Ja.
Dass er der Böse war, der im Haus rum.
Genau. Und dann, Stefan, sagst du richtig, genau.
Aber das finde ich
und aus Kindersicht schön. Dann müsste Hell ihn ja erkennen.
Aber das finde ich aus Kindersicht schön.
Ja.
Ich finde das schön, weil der Rot kommt da an und ist total unsympathisch. Und der ist es dann natürlich auf jeden Fall erstmal gewesen. Ist
klar,
also so aus
klar.
Kindersicht total logisch. Und dann hinkt der auch noch. Ja, so, und der ist hinter den Bildern her. Ja, ja da zähl doch mal eins und eins zusammen. Ja. Wenn da nicht drei bei rauskommt.
Und außerdem, also, ja.
Ja gut, ob der, was das für einer ist, da können wir nachher nochmal drüber reden. Aber ja.
Ja.
Aber genau, du sagst richtig.
Genau, also Bobs Plan war ja, den Peilsender an Skinny ans Auto zu nehmen. Skinny kann ja witzigerweise, warum? Skinny kann als einziger Auto fahren, weil sie sind aus dem anderen, seine Eltern sind aus dem anderen Staat zugezogen, wo Skinny quasi den Führerschein früher machen durfte, als man ihn in Kalifornien machen durfte. Ne?
So, darf man den in Kalifornien nicht mit 16 machen?
Ja, anscheinend in diesem anderen Bundesstaat noch früher. Ne? Oh, so. Und deswegen ist er so ein Angeber und hat auch ein Auto und alles. Ne? Und, und fühlt sich so als was Besseres. Und
der muss aber schon, also der hat bestimmt ätzende Eltern, der Skinny, ne?
Ja, im Buch kommt seine Mutter vor. Ja,
ah, so, okay,
ja,
cool.
So, und es ist aber so, also jetzt hier im Hörspiel geht es ja so weiter, dass sie dann, obwohl Justus ja, glaube ich, als Bob das erste Mal vorschlägt, sagt, ja, kann man machen, muss man nicht machen, ne? Aber von mir aus. Dabei ist das ein super Plan, ja, so. Und dann verstehe ich nicht, warum jetzt Peter und Justus mit dem Sender vorgehen und Bob und Hal mit dem Empfänger nachkommen. Wieso gehen sie nicht zusammen oder wieso nehmen sie nicht beides zusammen? Ich nehme das doch nicht getrennt.
Weil es nicht funktionieren würde sonst in der Geschichte.
Das weiß ich ja nicht. Ich weiß auch nicht, warum sie jetzt erst noch bei Skinny klingeln und mit dem sich noch einmal anpöbeln müssen.
Ja, das ist genauso bescheuert.
Ja.
Weil Skinny hängt doch dann so am Fenster. Ja. Wenn die den erstmal so, hey Skinny, verkauf die Scheiße und so, komm, gib uns das. Und dann hängt der doch danach am Fenster und guckt genau, wo sind die.
Also wie ist das? Wie ist das mit dem Monteur von der Post ohne Auto?
Ja, der Mann vom Fernmeldeamt, von der Post ohne Auto. Habt ihr schon mal? Nee, das ist echt auch komisch.
Ja, also diese ganze Szene ist irgendwie ein bisschen verkorkst. Finde ich.
Ja, die ist wirklich sehr, sehr.
Aber
schnell.
Es ist auch so, diese Versatzstücke, wie es bei den alten Folgen mir super oft auffällt, dass es die gleichen Wortlaute in der gleichen Tonlage, wir gehen das letzte Stück zu Fuß.
Ja, ja.
Bitte sei vorsichtig. Also, du es gibt so,
die Sprecher
schleichen uns ran. Es ist so wie Copy-Paste, finde ich, aus den Hörspielen raus.
Ja.
Ist diese Szene mit, wir verstecken uns jetzt im Gebüsch, wir warten, bis es dunkel wird.
Das ist schön, aber das finde ich ganz, wirklich toll. Das ist was einen wirklich spannungsmäßig abholt. Ich denke, okay, jetzt gucken wir, dass wir ihm dann den Sender rantun und wo wird er uns hinführen.
Spannung,
und so.
Da geht es aber Technik. Gleich mal ein krasser Peak nach oben, was die Spannung angeht.
Genau. Ja. Und dann sehen sie ja diesen angeblichen Monteur und sagen, ach was, ist schon okay, da wären wir jetzt eh nicht schlau draus. Jetzt gucken wir halt mal so zum Auto hin.
Ne? Und was ist dann jetzt die Frage? Also hat sich der Roth irgendwie als Monteur verkleidet? Das ist natürlich auch ein geiler Typ. Ne?
Das wird aber echt nicht klar, aber er ist es an dem Beruf.
Es ist ja klar, dass das nachher ist, weil wer soll das ja sonst
machen? Ich habe eine Zeit lang überlegt, ob der Dick Roth auch im Gebüsch rumliegt und sich fragt, was der Fernmeldemann da macht.
Ja. So. Ohne Auto.
Der Fernmeldemann, ja.
Der zapft das Telefon an.
Ich bin der Telefonmann.
Der will dieses Telefon
anzapfen. Ich zapf das Telefon an.
Nein, Nanu. Lass uns nicht.
Also es ist so, der will die Familie Norris abhören, weil der Dick Roth glaubt, dass der Skinny diese Bilder oder das Bild, um was es geht, herholen möchte für die Kunstsammlung der Familie Norris. Deswegen hat er auch nach dieser Kunstsammlung gefragt. Mhm. Und deswegen will er da quasi das Telefon von denen ab.
Okay, weil ich dachte so, das ist die Szene im Hörspiel, wo de Groot Skinny am nächsten kommt, wo es vielleicht für Skinny hätte gefährlich werden können. Nee. Aber, nee.
Okay.
Aber dafür wird es dann halt für Justus und Peter ziemlich ungemütlich.
Ja.
Weil das ist halt wirklich auch eine krasse Szene.
Ja. Siehst du dieses Messer?
Das wird ihm ohne Frage nicht bekommen.
So geil.
Also hin mit euch beide zu dem Auto da. Und kein Gedondere. Ich finde Gedondere. Gedondere ist auch einfach ein wunderschönes Wort.
Ja, ja. Ja, Lärm heißt es einfach nur, ne?
Ja, und Krach, Unruhe, ne? So.
Und Justus auch direkt so, ich werde nicht weglaufen. Also Justus bleibt ja total cool Stelle,
sehr,
ne?
Muss ich sagen. Bewundernswert cool.
Professionell schon nahezu.
Während also der Roth noch den Kofferraum zuschlägt, kommen Hal und Bob an und sehen das Auto gerade noch wegfahren.
Ja, aber messen dem erstmal überhaupt keine Bedeutung bei, weil sie denken ja, also Skinnys Auto steht ja noch da, das heißt ja auch, Justus und Peter müssen noch da sein.
Müssten noch da sein.
Ja. Und dann stellen sie ja irgendwie in einer sehr schnellen Logikkette, Bob beweist da wirklich Spitzfindigkeit, weil sie machen ja den Peilsender an, weil das ist ja auch klug, so nach dem Motto, wir wollen wissen, wo die sind, ja komm, Peilsender an, dann können wir das Ding direkt mal testen, so mehr oder weniger. Und dann stellen sie fest, es fährt weg, aber Skinnys Auto, aber da ist ja das blaue Auto weggefahren, da müssen sie drin sein hinterher.
Dann schließt Bob messerscharf und sie fahren diesem Auto hinterher. Und hier sind wir meiner Meinung nach in einer der besten Szenen, die mir am besten gefallen haben, auch so als Kind, ja. Mhm. Dieses, oh Gott, wir folgen dem und klappt es oder nicht, da kommen Ampeln und so.
Wir kümmern uns als Fahrradfahrer um keine rote Ampel. Da kann man noch
Fahrradweg, auf dem Fahrradweg kann uns nichts passieren. Wir kümmern uns um kein rotes Licht.
Die aktuelle Debatte so
ich
um Mobilität
weiß ja nicht,
und so.
Wie da die Fahrradwege aussehen.
Ich muss in den 70ern ja anders gewesen
sein. Ich war noch nie in den 70ern in Kalifornien.
Aber also ich habe Freunde, die in Amerika wohnen und die haben mir gesagt, Fahrradfahren in Amerika, da bist du so ein Außenseiter.
Ich habe einfach nur so schmunzeln müssen, weil aktuell dieser Krieg zwischen Autofahrern und Fahrradfahrern einfach so ein bisschen befeuert wird und ich dachte so, ach komm, wir scheißen auf alles, wir können Gas geben. Super.
Das ist auch schön so als Vorbild für Kinder. Weißt du, ach komm, wir kümmern uns nicht um rotes Licht. Wenn du in Eile bist, einfach drüber, uns kann hier nichts passieren. Ah. Ja. Bisschen zweifelhaft. Also ich glaube, heutzutage würde das nicht mehr so durchkommen.
Du kriegst heutzutage, kriegst du schon einen Twitter-Shitstorm von besorgten Eltern, wenn du sowas machen kannst. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass
ja, sie verlieren ihn fast, ne?
Sie verlieren ihn ganz. Also tatsächlich, das Piepen bleibt plötzlich weg und dann ist die Szene zu Ende. Und das ist so cool. Ich finde an diesem Hörspiel gut und davon vermisse ich in dem neuen Hörspiel ganz viel von diesen Sachen, dass dann die Szene wechselt in eine andere, also in einen anderen Ort und du denkst, okay, was passiert denn jetzt?
Cliffhanger. Ne? So. Ein kleiner Cliffhanger.
Das ist so spannend.
Ich finde aber auch bei der Szene, die Sprecherleistung ist ein bisschen blöd. Also so Hal und Bob, wie die so hecheln, das kommt so ein bisschen, weiß ich nicht, es kommt ein bisschen hölzern rüber, aber ich finde die sonstige Soundkulisse, also so diese Stadt, dieses Urbane, was da kommt, dieses Hupen und das Geradeln mit den Fahrrädern und so, das finde ich
ist. Ich finde, die machen das total geil, gerade auch stimmlich, dass dieses
Findest du, dass das irgendwie, wenn man sich so unterhält.
Ja, und dann legst du da Musik drunter und dann ist da Tempo drin, dann ist da Not drin, dann ist da. Ja, schon. Also, ich meine, nicht umsonst ist, glaube ich, hier der Peilsender in Folge 200 nochmal wiederbelebt. Das funktioniert, um da Tempo zu machen und.
Ich finde, es ist mir jetzt beim neuerlichen Hören dann nochmal aufgefallen. Ne? So als Kind ist mir das auch nicht nicht so in Erinnerung geblieben. Aber naja, also ich fand's ein bisschen, also die Stimmen klangen so ein bisschen, als wären sie drüber gelegt.
Ich fand's schön. Also tatsächlich, und für mich zählt diese Spannung, ne? Dieses kriegen sie nicht, und dann bleibt dieses Piepen aus. Und wir kriegen einen Szenenwechsel mit. Mhm. Ja, denn Justus und Peter liegen gefesselt im Kofferraum von De Groot und er hält irgendwann an und verfrachtet die beiden in sein Motelzimmer. Und dort droht er ihn weiter mit seinem Messer.
Ich finde das so geil.
Setz dich auf das Sofa da und seh dir dieses Messer gut an. Ja. Ich werde es gebrauchen, wenn ihr nicht pariert. Richtig?
Also Arschloch. Aber sowas.
Was für ein
Ich hoffe, böses, dass sie dem die Lizenz entziehen.
Arschloch. Ja. Also für so das Drei-Fragezeichen-Universum ist das einer der bedrohlichsten Menschen. Ich finde den noch mal krasser als Randua.
Yeah.
Weil Randua ist immer noch dieser, ich sag mal, der ist berechenbar. Ja, aber der Groot, der kommt ja rüber wie ein Irrer.
Ja, absolut.
Ja, so. Also es ist wirklich jetzt, der ist ein Psychopath, Alter.
In meinem Kopf ist der auch so abgespeichert. Also, der ist halt der absoluter Psychopath.
Ja, also du sprichst genau das an, wo ich denke, da müssen wir am Ende auch einfach nochmal drüber reden, wer denn da eigentlich so der Täter und der Bösewicht der Folge ist. Genau. Ja. Aber weil erstmal ist diese Szene einfach mega krass. Der droht die einfach mal nach Kindesentführung. Ja. Und im Hotelzimmer droht er denen mal an, die abzustechen.
Als ich die gehört habe, die Folge, da war ich Grundschulkind. Ja, so, und ich habe mich natürlich in die Situation hereinversetzt, dass ich da mit auf der Couch sitze und so, ne? Und mir vorstelle, da ist so ein fieser Holländer. der mir droht, mich mit seinem Messer zu zerschlitzen.
Hat dann die ganzen Ressentiments, die aus der Grenznachbarschaft nochmal bestärkt. So, ne?
Das passt meistens nicht Holländer. Zu den Erfahrungen, die ich mit Holländern gemacht habe, weil das ist mir selten passiert.
Aber genau, ich meine, er will halt letztlich jetzt von den beiden auch einfach wissen, ne, was macht ihr hier, was wisst ihr, welche Nachricht hat Joshua hinterlassen?
Lügner!
Genau, und da sagt Justus natürlich auch an der Stelle erstmal zu Recht, ganz ehrlich, ich weiß nichts. Also die sind an der Stelle einfach irgendwie echt am Arsch, weil die können ihm ja auch nicht die Antwort geben, weil sie wissen es an der Stelle wirklich auch einfach nur nicht. Ja. So, die haben keine Ahnung.
Können mit den Fragen von ihm gar nichts anfangen. Hat er eine Nachricht gelassen? Ja. Ihr wollt die Bilder selbst haben? Ah, ihr arbeitet für Marischal und die Gräfin. Ja, er zieht sie nicht ins Vertrauen. Dann hätte er für mich vielleicht auch was regeln können. Stattdessen sagt er ja eigentlich, soll ich euch jetzt umbringen oder
genau,
nicht?
Genau, die sind total ausgeliefert, weil die können auch nicht, also Justus kann auch nicht taktieren und nix. Die sind
was soll ich hier mit euch machen? Ja. Ihr regt mir auf die Nerven. Genau. Ihr seid mir im Weg.
Ja, wo ich mir echt denke, das ist maximale Eskalation innerhalb kürzester Zeit.
Als Kind hast du doch da die Lappen an und nicht, das war's.
So, jetzt holt ihr das Messer raus und macht zweimal Hals, Schlitz, Schlitz, weißt du?
Ja, aber also, was denkt er denn? Er ist ein Detektiv, aus Amsterdam von mir. In Amsterdam ist alles ein bisschen lockerer. Nehmen wir das mal so an.
Das ist der beschissenste Detektiv der Welt, ey.
Ja, aber genau, Dick Perry ist ein Waisenknabe gegen den. Nee, es ist so wirklich, da frage ich mich, was denkt er sich? Denkt er wirklich, ich stech die ab? Das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein Ernst sein, irgendwie so. Und dann ist so die Frage, also im Buch ist das auch ganz krass, da läuft er wirklich wie so ein Tiger durch dieses Zimmer und denkt sich, was mache ich mit denen und so. Ne? Aber ein bisschen Leopard. So, wie ein Leopard. Und also finde ich schon, das ist echt eine krass bedrohliche Szene, wo man auch so inneren Abstand nimmt, irgendwie so ein bisschen denkt, okay.
Ich muss jetzt dissoziieren, warte, ich leck mir die Schulter. Als Übersprungshandlung, weißt du?
Es ist tatsächlich es ist schon außergewöhnlich auch als Szene. Und
ich finde, das ist eine der härtesten Drei-Fragezeichen-Szenen überhaupt. So, also ich zumindest jetzt gerade für mein Gefühl und auch so, ne, das kann natürlich sein, dass noch bedrohlichere Szenen dabei sind, aber ich find's schon, also das ist schon kurz vor knapp.
Alles, was er sagt, lässt uns auch im Dunkeln als Hörer. Wir haben keine Ahnung, wo er hinaus will, also wo wir so mal mit schließen könnten, dass er vielleicht oft im anderen Team spielt. Überhaupt nicht, sondern er sagt, oh, der große Unbekannte, hä?
Genau, also Peter versucht ja sogar noch wirklich einfach auch mit allem, was ihm bleibt, nämlich entwaffnender Ehrlichkeit zu sagen, was sie denn wissen, und sagt dann auch irgendwie, wir gehen aber davon aus, dass wir sie gesehen haben, dass sie da in die Schlucht gestürzt sind, und das streitet er dann wiederum ja ab und sagt, ja, hier, da gab es den großen Unbekannten, ich war das nicht.
Ja, aber auch wie wenn sie lügen würden. Also auch so, war genau, ja, das
du lügst schon wieder.
Das ist eine Schlucht runter, genau. Ja.
Von wegen. Ja, sie sind ehrlich gesagt ziemlich am Arsch und Gott sei Dank klingelt dann aber das Telefon.
Das ist so ein geiler Coup.
Ja,
Alter, wirklich. Wow, da habe ich mir gedacht, ja, fuck you, Justus. Ey, Bob for the win.
Bob.
Ja, mega.
Es tut mir auch so ein bisschen leid. Ich meine, diesen Logikfehler, den kann man dann behalten an der Stelle auch, ne, finde ich so. Ne? Es ist so ein bisschen...
Ja, also, dass erkennbar sein müsste.
Nee, das, ich finde die Szene nämlich auch eigentlich so schön. Es ist jetzt beim Hören ist mir halt aufgefallen, dass de Groot am Telefon ja eindeutig mit jemandem an der Rezeption spricht und eben nicht mit Bob selber, der sich als Skinny Norris ausgibt.
Keine Sorge, ich komme und ich komme runter, ey.
Nee, Bob gibt sich als Rezeptionist aus. Ah. Bob sagt, hallo, Herr de Groot.
Ach, guck mal. Die ich habe nämlich verstanden, dass er sich als Skinny Norris ausgegeben hätte und damit an der Rezeption vorgesprochen hat und dann der Rezeptionist nämlich angerufen hat.
Ich habe so verstanden.
Das könnte sogar sein, dann nehme ich alles zurück.
Ich habe so verstanden, dass er, dann sagt er doch nicht, der soll hochkommen, sagt er doch nicht zu Skinny Norris. Der soll nicht hochkommen, ich komme zu ihm, sagt er nicht zu Skinny Norris. Skinny Norris so, hey, ich bin da, de Groot.
Du gehst davon aus, dass Bob beim Rezeptionisten tatsächlich angerufen hat.
Aber de Groot telefoniert nicht mit Skinny, sondern mit jemandem an der Hotelrezeption.
Genau, mit Bob, der sich als Rezeptionist ausgibt. Okay. Jetzt kann man sich fragen, wie hat Bob das geschafft?
Wie hat Bob die Nummer von de Groots Anschluss?
Ja, und wie kommt er ans Haustelefon?
Warte mal, ne? ich wohne im Hotel Pacific.
Ja.
Das ist klar.
Das ist ja Gott sei Dank genau der Coup, warum Bob Peilsender ist zu Ende. Es bleibt der letzte Strohhalm. De Groot hat irgendwas vom Hotel Pacific erzählt. Also fahren wir dahin. Das ist Gott sei Dank der Treffer.
Was sich als ein Hotel rausstellt.
Genau, denn dann will ich da gar nicht so kleinlich drauf rumreiten.
Nee, man könnte sich die Frage stellen, wie Bob es schafft, den Rezeptionisten wegzulocken und dann im Zimmer von De Groot anzurufen. Jetzt die Zimmernummer in einem Hotel sieht er daran, wo das Auto steht. Ja. Ne? So, aber da könnte man drüber streiten. Und dann sagt er natürlich, hey, pass auf, hier ist ein Skinny Norris. Nur was hätte Bob gemacht, wenn der de Groot gesagt hat, ja, schick mir den mal. Ne? Ja.
Dann hätte Bob gesagt, nee, möchte er nicht, sie sollen bitte runterkommen.
Ja. So nämlich, weil Bob ist nämlich gut drauf gerade.
Ja, Bob hat den mega Run, ey.
Ja. Bob hat ja auch noch, wie in jedem zweiten Hörspiel, und trotzdem ist es immer wieder schön, die Zündkabel
durchgenommen. Ja.
Das ist so geil.
Ich stelle mir das auch so schön vor. Aber wie macht, also das hört man ja ständig und was weiß ich, aber ich stelle mir vor, es ist ein Motel, so Motel-Dinger stelle ich mir ja meistens irgendwie so ebenerdig vor. Meistens
ja, stimmt, ja, das Auto da so direkt vorm Fenster.
Ne? So, und dann fängst du an da. So, dann wollen wir mal gucken, wie knack ich jetzt die Motor. Die Motor, aber wo sind die Zündkabel? Ich müsste jetzt bei einem Auto, wo schneide? Ja, an der Batterie wahrscheinlich. Aber ne, trotzdem, also es ist ja schon...
Eine Batterie auch dann durchschneiden kann oder nicht?
Das ist halt spezial gelagertes Detektivwissen.
Ja, aber tatsächlich, jetzt nehmt ihr mir das Ganze. Ich denke, klar, wie kriegt er die Motorhaube auf? Ja. Hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Naja, gut, aber ist egal.
Der kann das von unten. Der kriegt von unten in die Motorhaube rein.
Aber er kennt immerhin die Zündkabel.
Ist traut ist bei auch, den Bücher, wo ist auch nicht netter, zu. Als die Bremsen durchzuschneiden. Die Bremsschläuche. Also
Wie ist er gebürt?
Sorry, aber bei so einem Arschloch wie de Groot, ne?
Aber es ist genau. Ich meine, das ist auf jeden Fall.
Spaß in der Schlucht.
Muss man ja sagen, dass das Ticket da raus für Justus und Peter. Ja. Genau. Die geben nochmal richtig Fersengeld, weil auf den letzten Metern natürlich de Groot, auch das hat man irgendwie so bildlich direkt vor Augen, weil es ein wiederkehrendes Motiv ist. Ne? Er sieht noch gerade, die sind auf der Flucht und rennt so zeternd hinter ihnen her, so stelle ich mir das vor. Ja. Und sie geben
und
noch
schmeißt
mal
alles. Noch sein Messer hinterher, um irgendwem in den Rücken zu treffen.
Ja, aber sie entkommen. Ja.
Machete Kills, Alter.
Zum Glück hinkt er und das Hinken ist ja bei ihm tatsächlich, also so viel sei verraten, eine alte Verletzung, die hat er schon lange.
Es gebe
und die wird er auch nicht los, ja. Ja.
Okay.
Ja, so.
Das sind Bösewichte oft.
Das kommt ihm dann natürlich nicht zugute. Ne, so, und das ist halt schon toll, weil du denkst, ich find's toll, dass Bob mitgedacht hat, wirklich. Ja. Du denkst natürlich, scheiße, stimmt ja, die sind ja jetzt zu zweit auf dem Fahrrad. Im Buch sind sie zu dritt auf dem Fahrrad. Da ist Hell gar nicht dabei, ja, so.
Ja, wie gesagt, der fehlt
und,
auch.
Und ja. Das ist so, und du denkst, scheiße, jetzt sind sie ja dran, der fährt den ja hinterher und so, ne? Und das finde ich schon ganz schön cool. Und dann so, ich habe die Zündkabel rausgerissen.
Ja.
Das ist echt toll.
So, und das ist halt auch so schön, weil es hätte halt, es ist nicht nur Justus ist der kluge Kopf und das funktioniert, sondern Justus ist ganz schön am Arsch,
ja.
ohne seine anderen klugen Köpfe. Ja.
Ne? Also das Teamwork, da ist sowieso ein Erfolg, finde ich ganz wesentlicher Punkt auch. Ja, aber genau, ich meine, so sehr wir uns auch jetzt aufgeregt haben über die Dramatik, die drohende Gewalt und den puren Terror in dieser Szene. Irgendwie Justus und Peter stecken das dann doch erstaunlich gut auch erstmal weg. Ne?
Ja, also, pass mal auf, die haben in Folge 10 erstmal eine posttraumatische Belastungsstörung und legen sich mit der Mumie an und dann Raukon und so.
Ja, aber wenn sie sind
nachdem sie aus der Psychiatrie sind.
Erstmal ist für sie halt dann, okay, jetzt ne, Flucht und durchatmen und dann ist klar, wir müssen noch mit der Gräfin sprechen und da erzählen sie wiederum erstmal auch ganz sortiert davon, dass de Groot halt auch hinter den Bildern her sei von Messerattacken und Entführungen, wird da nicht groß was erzählt. Ne?
Ja, nein, es ist ja auch irgendwie, also das ist ja Routine, so im Alltag von Jugenddetektiven.
Ja, es ist schon, aber stimmt, ich finde es verstörend, wie cool Marischal und die Gräfin dann doch bleiben. Irgendwie. Die müssen doch de Groot auch irgendwie...
Die ist ja schon
dann,
sehr verärgert, aber die hält schon die Kontenance dabei.
Was hat dieser Mann mit den Bildern meines Bruders zu tun.
Ja,
sie ist schon, ich sag mal, echauffiert.
Ja, genau.
Ja, für so eine noble Frau.
Ja, aber die hält die Fassade gut aufrecht. Man denkt immer noch, okay, die hat damit nichts zu tun. Irgendwie ist ein Gräfin. Ne?
Ja. Aber klar, Justus ist halt auch in erster Linie, sind sie da, um das aufzugreifen, was de Groot halt erzählt hat. Ja. Ne? Es muss irgendeine Botschaft, die Joshua hinterlassen hat, Fragezeichen.
Ja. Und dann kommt aber etwas, was finde ich sehr überraschend ist, nämlich plötzlich ist ja, dass Justus den Professor Carswell beschuldigt, weil er sagt, der interessiert sich auch für die Bilder.
Ach so, ja, gut, das stimmt, ja.
Sagt, der Bob hat gesehen, wie der sich die Kunstbände reingezogen hat. Ja. Was dann auch so, ich meine, die hängen die ganze Zeit mit Hell rum und lassen den so im Dunkeln und jetzt beschuldigen sie ja schon irgendwie seinen Vater, ne, so.
Auch so ein bisschen nebenbei und sehr plump und
aber auch nicht nachhaltig, weil er erklärt ja dann irgendwie, dass er einfach nur mal nachforschen wollte, woher das Interesse auf einmal kommt.
Ja, aber er stellt die einzig intelligente Frage, die sich Justus schon hätte längst stellen sollen: Warum sind alle hinter diesem Gemälde her von einem scheinbar vollkommen unbekannten Maler? Das ist so überfällig, sich das zu fragen. Und da ist das eigentlich ganz klar, dass man in diese Kunstbände mal reinguckt und sagt, ist das vielleicht irgendwie doch einer, der drauf hat? Oder?
Aber das Ding ist ja, also sie schienen ja jetzt die ganze Zeit schon so gehetzt in allen möglichen Situationen, dass sie noch überhaupt nicht dazu gekommen sind scheinbar. Wobei doch Bob ja schon zum Recherchieren in der Bibliothek gewesen sein muss.
Ja.
Sonst hätte er da ja den Professor Carswell nicht treffen können.
Und jetzt kommt tatsächlich aber auch die einzige Szene, in der Hell dann doch ja einen nennenswerten Mehrwert zu bieten hat.
Genau. Er war beim sterbenden Cameron dabei, wo man denkt, nett, ne? Also und auch für ein Kind schon krass, aber
Kinder machen eh krasse Sachen mit.
Ja, die müssen dann so, bleib du mal bei der Nippel gerade ab, bleib lieber du, ich hab ja keinen Bock, ich kann mit Toten nicht so gut.
Vor allem war er zuletzt
bei der Phase noch irgendwas. Ja, klar.
Und er hat sich natürlich auch sehr genau daran erinnert, was als letztes gesagt worden ist. Ja, wer weiß, vielleicht war es auch für ihn irgendwie traumatisch, ne?
Er sagt nämlich, zick, zick, zick. Nein, zack, die falsche Richtung. Meister, meine Bilder, meine Leinwand, zick, zack, falsch. Sagt es Ihnen, falsch.
Ja.
Ja, also es ist schon von den ganzen Rätselsprüchen, die wir so kennen, der bescheuertste. Ja, also wie man daraus was raushören soll.
Es scheint mir eine Fieberfantasie gewesen zu sein. Es wirkt wirklich so. Ich glaube aber auch nicht, dass das ein wirklich total durchdachtes Rätsel auch von ihm gewesen ist, sondern ich glaube wirklich, dass das irgendwie so die verworrenen Worte eines Sterbenden sind, aus denen man aber trotzdem noch was ableiten könnte.
Ja.
Weil also ne, sie sind schon sehr verworren, aber sie haben ja einen wahren Kern zumindest.
Ja. Ich finde es toll, was dann am Ende des Kapitels Alfred Hitchcock sagt. alias Peter Passetti, der wirklich in einer so tollen, verklausulierten Sprache so einen Hinweis gibt. Ich kann es nicht nachmachen, aber man muss, ist ja auch in der neuen Version noch dabei.
Es geht um irgendeinen Richtungswechsel oder sowas.
Dass man, also in dass einem man Deutsch, das sehr kompliziert ist, aber trotzdem so schön, so dass ich denke, das ist das Tolle. Und deswegen fehlt mir Alfred Hitchcock so, oder Albert Hitchfield, je nachdem. So mit seinen Hinweisen, die einem noch so helfen, so mit nachzudenken, denk doch mal nach. Und das ist einfach echt
ein toll. Sehr schönes rhetorisches Moment.
Ja.
Sagt man das, rhetorisches Moment?
Ja, kann man sagen. Momentum. Aber ein Gedenk der sprachlichen Vielfalt mag man es für eine mögliche Formulierung erachten.
Oh.
So, weiter geht's.
Justus.
Laberst du?
Du laberst.
What?
Justus möchte sich im Haus von Joshua Cameron nochmal umgucken.
Ja,
er fragt um Erlaubnis, glaube ich. Ne? Und sie finden dann dort auch alte Rahmen. Und Hell erklärt auch, dass der Cameron die behalten wollte. Aber die Bilder weggeworfen hat, weil er die Rahmen gut fand. Ne? Ja. So.
Das ist so eine schöne Szene, die eigentlich dann gar keine Bedeutung hat, die für mich aber einfach auch so ein schöner Moment ist, diese Spannung aus dem Hörspiel eben auch wieder rauszunehmen und den drei Fragezeichen diesen Moment von Humor und Entspannung eben auch zu gönnen.
Aber
wo sie Kinderhörspiel halt. Du nimmst so ein bisschen, du lässt noch mal durchatmen und die finden dann in dieser Matratze eben diese Nüsse
im Wert von 8 Cent.
Und das ist so schön, dass da auch Justus auch einfach dann drüber lachen kann.
Ja. Hier stimmt, Justus kann nämlich sonst nicht wirklich über sich lachen. Ganz, aber an der Stelle kann das gut.
Genau, da werden die nochmal so auch als Kinder identifiziert. Das finde ich auch ganz schön. Ja. Jetzt muss ich aber mit wirklich den schlimmsten Fan-Nerdizismus anfangen, den es überhaupt gibt.
Oha.
Ja. Zirbelnüsse. Ja? Schon mal von Zirbelnüssen gehört, Leute? Ne? Ich kenne witzigerweise nur eine Brotschale aus der Til Schweiger-Kollektion, die aus Zirbelholz ist.
Oh, hast du etwas recherchiert, Stefan?
Ich habe etwas recherchiert. Und,
Til Schweiger, ich wusste ehrlich, dass es eine Til Schweiger-Kollektion von
stellt,
irgendwas gibt.
Witzigerweise, der stellt...
Doch Filme.
Ja, das ist aber schon schlimm genug, wenn du mich fragst.
Zum Beispiel eine Brotschale aus Zirbelholz. Zirbelholz ist sehr aromatisch, aber Zirbeln, ja, kommen in Amerika gar nicht vor. Die gibt's in Amerika gar nicht. Die brauchen auch eine Höhe von ca. 1300 Meter. Also diesen Fehler prangere ich
an. Welche klimatischen Bedingungen brauchen die denn?
Ja, eher so alpines Klima halt.
Geh mit da in Kalifornien nicht. Nee,
die gibt es in Kalifornien nicht, bis heute nicht.
Ja, wer weiß, vielleicht hat eine Taube sie an einem Faden mitgebracht. Nee,
also dann haben die bis jetzt wieder ausgerottet, die Zirbel. Aber
es ist schön, also das finde ich schon auch irgendwie trotzdem bewundernswert, dass du an der Stelle auch dann gründlich recherchiert
hast. Ja, ich wusste nicht, was Zirbelnüsse sind.
Finde ich gut.
Ja. Ne? Die sehen aus wie Tanzapfel übrigens, also man würde heute Tanzapfen
sagen, würde man.
So. Aber Zirbelholz ist ein ganz Tanzäpfle, tolles Holz.
Tanzäpfle, kenne ich, das ist ganz lecker.
Ja.
So, sie werden...
Das kommt auch eher aus dem südlicheren Klima, ja.
Sie werden eingeschlossen.
Ja, das wird wieder spannend. Sie lachen und bam! Bamf. Na, lachender Schatten. Musst du auch an lachender Schatten denken? Musst du vorher an lachender Schatten denken. Ja. Der ist noch krasser, finde ich. Aber schon, du denkst, oh Gott, was passiert? Ne? Ja. So, jetzt sind sie dran. Wer ist es? Wer sperrt sie ein? Ne?
Da kommt auch dieser schöne Peter Hutchins-Moment.
Ja, den haben sie echt gut drin gekriegt. Ne?
Ja, ja.
So, Hell bedauert es erstmal, er hat den Schlüssel stecken lassen. Ne?
Ich Esel.
Ne? Ja, vielleicht muss ich das doch auch zurücknehmen, wenn es Hell gar keine Rolle spielt, weil wieder ist es jetzt in der Szene Hell. Der ja sagt, warte hier, der Joshua, der hat irgendwas erzählt von einem Geheimgang. Da wären sonst die drei alleine jetzt auch nicht so unbedingt direkt drauf gekommen.
Ja, du
musst ja unbedingt einen Geheimgang haben. Ne, in so einer Frage.
Natürlich muss man den Geheimgang haben, natürlich. Ja. Und wieder mal ist es halt so krass auch, wie viel Mut die da haben in dieser Szene.
Ja, vor allem Bob.
Ja.
Bob ist ja derjenige, der, also die finden ja diesen Geheimgang, schwarzes Loch, kein Mensch weiß, wie tief das ist. Wie tief mag das Loch sein? 2 Meter, vielleicht 20 Meter. Auf das Simpelste, dass die da einfach irgendeinen alten Bilderrahmen nehmen und den dann mal runterschmeißen und hören, wann der aufschlägt. Zum Beispiel. Aber einfach mal hört, wann der aufschlägt, dann weiß man nämlich ziemlich genau, wie tief das ist.
Ja, dann bin ich auch.
Das kann Justus sogar ausrechnen. Wahrscheinlich im Kopf sagt er, das ist 2,71 Meter.
Das stimmt,
Mit der Beschleunigung einer Zirbelnuss
Ich hätte halt auch mal die Matratze runtergeschmissen für alle Fälle, damit wir weich.
Ich weiß nicht, wie groß dieses. Schlecht, ja, ich weiß gut, ich weiß nicht, wie groß das klar, Loch stimmt, ist. Kann sein, aber alles gute Ideen, die dir nicht kommen. Er sagt nur Glück auf und.
Und springt.
Und springt.
Ja, wenn das jetzt ist, und an der Stelle hätte die Karriere der drei Fragezeichen auch für immer beendet sein
ja,
können.
Ja, er sagt es ja.
Weil der Geheimgang kommt ja nachher unten an der Schlucht raus. Ja, und die Frage ist, wie tief ist diese Schlucht? Und der Geheimgang muss ja auch irgendwie, ich sag mal, eine gewisse Tiefe haben, um auf Schluchtniveau zu kommen. Also es könnte halt auch, also ne.
Ja, es ist ja so, das Haus liegt, steht an der Schlucht. Und unterm Haus ist quasi der Geheimgang.
Also dann kommt die Geröllhalde, dazwischen erhebt sich der Berg. Und
nee, und dann geht es da zur Schlucht. Die sind quasi nur ein paar Meter unterhalb der Absprungsstelle.
Ja. Ja, aber ganz ehrlich, ich meine Schlucht, also ich habe da Bilder wie hier so Grand Canyon-Dimensionen. Schlucht, aber das ist vielleicht auch einfach nur so ein kleiner Abhang, eine Vertiefung von 3-4 Metern. Oder
man
was?
Kann sich
ich
da
keine
ja
Ahnung, es ist halt sehr vage. Aber nichtsdestotrotz,
man stört auch nicht, wenn man da runter stolpert.
Ist Bob halt derjenige, der mutig sagt, ich gehe voran, ich springe ins Dunkle. Gott sei Dank übersteht das.
Ja. Und dann überlegen sie, ob es sich lohnt, nachzukommen, weil das könnte ja
dann ist es vorbei mit uns.
Ne, so.
Nein, aber auch dieses, wenn wir da jetzt alle unten sind, dann kommen wir unter Umständen auch nicht wieder rauf.
Ja, also da schalten sie schon die Logik auch direkt wieder ein.
Und Justus fragt auch sehr gut methodisch nach, ne? Also sehr klug. Verspürst du einen Luftzug? Wie ist die Luft da unten? Das ist ja alles schon darauf hindeutend, dass es einen Ausgang geben muss.
Ich finde so ein geiles Zitat, so Bob sagt, hier ist wirklich ein Gang. Sehen kann ich ihn nicht, aber fühlen. Und dann Justus, bist du ganz in Ordnung, Bob? Natürlich, warum denn nicht?
Ja.
Nein, aber das Schöne finde ich auch, Peter so, ja, der springt doch nicht in so ein Loch. Und Justus, ja, aber der Typ kommt wahrscheinlich nochmal. Ne? Okay, ich springe in das Loch. Ne?
Ja, das ist super. Ich meine, sie kommen dann halt an einer Stelle natürlich auch wieder raus aus dem Geheimgang und sie sehen, sie hören dann erstmal. Ne?
Moment, dann muss ich aber auch nochmal, so geheim kann so ein Geheimgang gar nicht sein, wenn da einfach irgendwo ein Loch in der Schlucht ist.
Ja, wenn du
aber wenn du einmal durch die Schlucht gelaufen bist, weißt du, so, dann kommst du da an einem Loch vorbei und denkst, oh, geil, guck mal, ist
liegt
bestimmt voll
im
geheim.
Im Überhang, im Schatten.
Ja.
Und ich meine, du fällst ja dran vorbei. Dick Roth hat ja nicht Zeit, sich groß umzugucken. Also so. Ne?
Ja, weil Dick Roth stürzt gerade ab.
Genau, über ihn stürzt er ab und man diesmal unverkennbar. Auch der Sebastian gehört, wer da abstürzt. Verdumme, was ist ja gebührt? Und dann auch, wie ist das?
Ihr seid es! Und dann, nein, lauft nicht weg! Wo ich mir denke so, ja, nee. Also, das brauche ich jetzt auch nicht mehr zu sagen. Weißt du, ich hab die fast aufgeschlitzt. Natürlich laufen die weg.
Ja, genau. Der verkackt einfach, ne? So.
Ja, der kann auch mal froh sein, dass die nicht zu viert auf den Zug kommen und den vom Möbeln. Weißt du, so, ich meine, ne?
Nimm mal jeder einen Stein, wie man das im Teufel, ne?
Genau, ne? So nach dem Motto, so hier, du mit deinem blöden Messer, ja? Wo ist denn dein Messer jetzt? Hä? Wo ist es denn? Patzt!
Ja. Das sind dann eher so die Crimebusters dann.
Gewaltfantasien mit euch weiter durchgehen.
Ja, nee, sorry, aber wäre Tarzan dabei gewesen, dann wäre die ganze Nummer vollkommen anders ausgegangen.
Natürlich.
Ja. Auf jeden Fall, sie entkommen die Rot. Ja, kein Problem, der hinkt ja immer noch. Und am nächsten Tag treffen sie sich in der Zentrale und Bob hat über den Gärtner der Familie Norris herausgefunden, wo Skinny arbeitet.
Die Familie Norris hat also einen Gärtner.
Ja.
Das ist dann, man erfährt so kleine Details.
Die haben ja eigentlich ich habe ja ewig lang gedacht, die haben eine Ranch, weil für mich Norris immer mit Aztekenschwert verknüpft
war. Ah, okay.
Ne, so.
Ja.
Stimmt. Ja.
Die beiden sind darüber auch recht amüsiert anderen, ja. Beziehungsweise auch so desinteressiert, ach ja, hast du es rausgefunden, ne, wo er arbeitet. Und dann kommt halt raus, er arbeitet als Assistent des berühmten Künstlers Maxwell James, was die dann doch noch bemerkt wird. Oh,
ja.
Aha, ne?
Ja, er wohnt ja übrigens auch ganz in der Nähe.
Ja, Rocky Beach ist echt ein Nest, ne? Also das ist the place to be.
Ja. Sind sie alle. Und dann beschließen sie diesen Maler also zu besuchen und gehen in diesen Garten rein und sie hören ein Geräusch. Und der Peter fragt sich, was das war.
Das habe ich mich auch gefragt.
Also, nee, Justus fragt, was das war, glaube ich, oder Bob. Und er sagt, ich will es gar nicht wissen, sagt dann der Peter. Mhm. Und dann sagt irgendeiner von den beiden, jemand ist in Not, Peter.
Ja.
Und ich denke, nein, nein, da ist niemand in Not. Jemand, der schreit.
Du kommst irgendwo an und du hörst ein komisches Geräusch.
Der in Not, das schreit doch nicht.
Ja, aber wer weiß, vielleicht sitzt die Katze auf dem Baum und kommt nicht runter, genau, oder so. Das ist
so,
ne?
Ein kleines Miezekätzchen.
Kleines.
Put, komm.
Kleines Leopardenkätzchen.
Ja. Ja, dann krass, sie stehen einem Leoparden gegenüber.
Ja, ist schon krass.
Ja.
Und Justus will abhauen.
Aber Peter hat ja Erfahrung mit sowas, ne? Wissen wir ja schon, ja. Seit hier.
Löwe.
Ja, nee, vorher schon, Schwarze Katze.
Ah ja, genau.
Da ist ja auch schon die Situation, ne? Wo Peter mit seiner schissigen Art, die er ja scheinbar immer nur hat, aber total entspannt diesen Raja wieder in...
Ja. Da habe ich ihn auch echt für bewundert. Ne? Ja. So. Und auch hier, er bleibt cool, sagt, nee, auf keinen Fall wegrennen, weil dann frisst er uns auf. Ne?
Ja. Also, ja. Und er hätte ja, ne? Also da hätte Peter jetzt auch nichts gebracht.
Nee.
So mit seiner Art, dann wäre er halt einfach ohne zu rennen gefressen worden. Aber er springt ja gegen eine Glasscheibe.
Ja.
Patz.
Genau. Aber vorher kommt noch aus der anderen Ecke ein Mann und sagt, jetzt habe ich euch.
Ja. Ich hätte es aber total gerne gesehen. Wie so ein Leopard gegen die Glasscheibe springt, so patz.
Ja. Also die Szene macht halt... Also weiß ich nicht, warum die da drin ist. Die ist echt schräg.
Die macht keinen,
oder?
Sinn.
Also,
nein, sie unterstreicht die Exzentrik.
Ja, ja.
Künstler, also ich meine, sind auch immer Exzentriker.
Der hätte heute mal einen ordentlichen Shitstorm losgetreten, wenn er sich da einfach nur zum... Ne, also ich meine, der große Maler hält sich da in seinem Privatzoo, dieses Tier, um voller Bewunderung, Grazie und Bewegung und Muskelspiel dieses Tieres zu studieren.
Weil wie sonst?
Weil, wie sonst?
Ja, weil gab noch kein YouTube.
Aber warum?
Ja, aber warum flieg halt nach Afrika, genau. Oder weiß ich, aber da, ich meine, da, das ist halt nicht so gut gealtert, ne? Da würde man jetzt ihm auch heutzutage nicht mehr so durchgehen lassen.
Ja, aber soweit ich weiß, ich meine, der malt ja irgendwann was anderes, dann holt er sich.
Da
ja
wird er halt
anderes.
Erschossen. Und dann,
ich hätte jetzt so eine Leihgabe. Es ist halt schon krass, sich dann so ein Glasding zu kaufen.
Was gebraucht wird. Ne? Also es ist schon irgendwie ein bisschen sehr exzentrisch, wie du sagst.
Na komm, 79 war die Welt noch moralisch anders.
Ich habe zu Ende gemalt, heute Abend gibt's Leopardenbraten.
Ja, echt.
Seht ihr dieses schöne Fell, was ich jetzt hier habe?
Ja, aber es ist schon so klar, er ist so ein Exzentriker. Ich muss sagen, ich finde ihn unsympathisch.
Ja, ich auch.
Von
dem
ersten Moment an finde ich ihn unsympathisch so.
Ja.
Und es wird auch nicht besser.
Er glaubt
er so
ihn ja auch überhaupt gar nicht, ja. Und ich finde, da ist Justus dann hier mit seinem verschiedensten Garten und so weiter auch am Ende. Weißt du, Justus zieht alle Asse aus dem Ärmel.
Ich bin Goldmitglied bei der Videothek.
Bringt aber alles nichts. Aber er erwähnt ja dann hier
Hitchcock
und er sagt, mein Freund Alfred.
Jetzt habe ich euch.
Jetzt habe ich euch.
Genau. Und das ist so schön, wenn er telefoniert. Das ist so feinstes Denglisch-Feeling. Das ist so, hallo, hier ist Max James. Das ist irgendwie so blöd, finde ich, aber gut.
Aber man kann aus dem Gespräch trotzdem genau hören, was Hitchcock sagt.
Ja,
das ist super. Achso, das sind sie wirklich?
Hm.
Ja, interessant.
Okay, ja.
Ja, okay, danke. Ja.
Ja, also es ist schon so, dass sie, man das Gefühl hat, die wollen ihn anfangs eigentlich beeindrucken und es klappt überhaupt nicht. Ja. Ne? So, also Justus ist ja am Anfang, der sagt ja nicht so, oh, bitte, hier ist unsere Karte, sondern sagt, wenn sie die Polizei rufen, dann fragen sie mal nach Reynolds. Ne?
Ja.
Nein, aber
Samuel Reynolds, nein, das ist nämlich mein Gspusi hier.
Der ist aber trotzdem allein schon doof, weil sie kommen an und sagen, wir sind Detektive und wir sind hier wegen Skinny Norris.
Ja, sagen sie erst nachher, ne?
Ja, also. aber sie sagen das und er sagt, ach, der, jetzt ist mir vollends klar, dass ihr nichts taugt.
Genau,
und ich finde, diese Schlussfolgerung ist totaler Bullshit. Die kommen an als Detektive und wollen etwas über jemanden wissen. Das heißt aber doch gar nicht, dass sie in irgendeiner Verbindung zu Skinny Norris stehen, sondern im Zweifel, dass sie Skinny Norris selber auf der Spur sind. Was bedeutet, wenn er Skinny Norris für ein Arschloch hält, aus guten Gründen, müsste er doch sagen, ja gut, ich erzähle euch alles über Skinny Norris. Der war übrigens echt mal, ne,
Fiesemann. Er ist einfach ein Unsympath. Ja. Ja, von vornherein so, ah, es geht hinaus, alles klar, den kenne ich, der ist voll doof.
Ja, ja,
und dann deswegen seid ihr auch doof.
Genau, und ich gehe jetzt zu meinem Telefon im Garten und rufe die Polizei.
Ja.
Telefon aber im Garten.
Ja. Nee, jetzt schlecht. Traut er ihn, ja, und Justus glänzt ja dann auch damit, dass er ihm unterstellt, ah, es gibt ein Rätsel in ihrem Atelier. Und er denkt so, oh, woher weißt du das denn, du Schlaufuchs? Ne? Ja. So. Und tja, und der Justus kommentiert das eigentlich lapidar und sagt, weil ich Detektiv bin.
Ja.
Ne, deswegen weiß ich das. Ne, so. Ja. Und dann erzählt James.
Oh, geil, Detektiv muss ich auch mal werden, dann weiß ich auch alles.
Genau, das war sehr. Ne, das ist eine coole nennt man das Sache. Einen Solipsismus? Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall ist es so, dass James dann erzählt und sagt: Ja, bei mir werden Bilder geklaut. Und dann sagt er: Woher wissen Sie das denn? Sagt er: Ja, weil die abends dastehen und morgens an einem anderen Platz. Ja. Da gibt es ja auch noch andere Erklärungen, als sie werden geklaut. Geklaut ist bei mir, ist weg. Ne?
Ja, ich denk dabei an Poltergeist. Ne?
Ja, eben. Ich hätte auch gedacht, da ist irgendjemand, der treibt Schabernack. Ne? So.
Schabernack, was für ein schönes Wort.
Gnomen.
Gnomen. Zumindest ist ja klar, dass irgendjemand an diesen Bildern die sich zu schaffen macht. Ne? Und eine Antwort, die wir dann bekommen, ist, was eigentlich auf diesen Bildern zu sehen ist. Das bekommen wir dann das erste Mal.
Ja.
Genannt, ne? Dass es diese 20 Bilder sind mit dem fast gleichen Motiv.
Und jetzt das habt erste ihr Mal, die Bilder.
Das erste Mal, das ist ja das, was ich vorher gesagt habe. Ja. Ich finde, die Bilder kriegen jetzt das erste Mal so richtig beschrieben überhaupt.
Ja, ja.
Ne? So. Und das ist natürlich ein bisschen spät.
Ja.
So. Und
man hätte irgendwie noch was Rätselndes einbauen können, weil es ist ja schon interessant, dass 20 Bilder einfach, wo dann immer nur das Haus kleiner wird, aber, ne, und die Markise gleich groß bleibt, das ist ja schon irgendwie ein bisschen irre, ne?
Ja, irgendwie, das kommt mir auch zu kurz, aber egal, ne? Also jetzt weiß man's, man weiß das, und Justus vermutet auch gleich, dass jemand die Bilder untersucht hat, weil er glaubt, dass drunter etwas versteckt ist. Im Buch kommt der Maxwell James überhaupt auf die Idee nur, ja, so.
Ja. Er hat sie ja auch gekauft, um überzumalen. Und genau. Das kann ja auch schon mal mit jemand anderem. Ne?
Was ich also geil finde, das Motiv. Ich bin immer auf der Suche nach einer bemalten Leinwand. Wo ich denke, das ist keine besonders komplizierte Suche. Also dann, oder? Also gibt es genug bemalte Leinwände auf der Welt.
Ja.
Aber gut, es ist so, er hat die Dinger aufgekauft, um sie zu übermalen.
Ja. Ich habe jetzt mal geguckt, weil Leinwände werden bei uns ja, werden die ja im 1-Euro-Laden hinterhergeworfen. So. Jetzt weiß ich nicht, war das schon immer so? Oder gibt es Leinwände, die besonders teuer sind?
Ich würde
gerade
sagen, gibt's wahrscheinlich Qualitätsunterschiede auch von.
Ich gehe auch davon aus.
Also, ich habe mal so gegoogelt, ich habe keine teuren Leinwände gefunden.
Echt?
Aber ich habe jetzt auch nicht so intensiv gesucht. Aber anscheinend in den 70ern...
hast du genauer geguckt, oder was?
Das war leicht. Also es ist auch im Malerbedarf. Aber wer weiß, natürlich gibt es von allem die teure Variante. So, weiß ich, vor Leopardenzunge blank geleckt. Ja, also,
ja.
Oder so. Aber hier, die in den 70ern sind die anscheinend so teuer, dass selbst so ein Supermaler wie Maxwell James sich die vom Flohmarkt holen muss.
Wer weiß,
und
vielleicht ist der muss. Vielleicht ist der zwar kein Tierschützer, aber ansonsten ein sehr nachhaltiger Mensch.
Ja, Schwabe. Doch. Ich darf es sagen, ich bin sehr schwach.
Ja. Sie kommen auf jeden Fall, oder Justus, muss man ja sagen, kommt jetzt auf die Idee, wir haben hier 20 Bilder, das Motiv ist immer ein bestimmtes Haus in der Landschaft, Landschaft bleibt gleich, Haus wird kleiner, lass uns die Bilder mal aufstellen, in einer Reihenfolge von groß bis klein, ne? Und Felsen, Bäume, Liegestuhl, alles bleibt gleich, das Haus schrumpft.
Mhm. Habt ihr also den seltsamen Vorgang einer Hausschrumpfung.
Genau.
da finde ich ihn allerdings lustig an der Stelle, so unsympathisch er auch ist, der Max James.
Ja, das stimmt.
Aber das finde ich einen sehr lustigen Zug.
Er spornt die dann nochmal an.
Ja.
Und jetzt
zeigt mal, was in euren Köpfen steckt hier.
Genau, und das ist jetzt so, da schließt Justus ja schon, dass da eine Botschaft dahinter steckt und dass Skinny sich einschließen hat lassen nachts.
Ja.
Und die seinem Komplizen gezeigt hat, den er vermutlich für droht hält, um ihm zu zeigen, um ihm diese Bilder zu zeigen. Und das geht natürlich sehr fix. Das ist im Buch vollkommen anders. Da sagen sie, Peter wird eingesperrt im Atelier, und die anderen legen sich auf die Lauer und dann erwischen sie Skinny, wie er wie er da reinkommt. Ne? Mhm, okay. So, aber bevor Skinny auspacken kann, kommt der Kompliz von Skinny und hält eine Pistole in das Ding und sagt, lass mal schön den Skinny raus. Ne? Mhm. So. Und okay. Sonst mache ich euch alle. Und dann
wer ist der Komplize?
Marischal.
Ja, okay. Marischal ist es.
Cool. Ja. Man hört sie überhaupt nicht an dem Buch nicht an.
Aber
man hört sie im Buch
nicht aber an. Aber dann muss das im Hörspiel ja wirklich nochmal ganz anders sein, weil da ist ja schon klar, dass Skinny Norris scheinbar schon entlassen ist zu diesem Zeitpunkt.
Ja, wo die Skinny da, Norris ne? Heißt auch Skinny Norris. Der so dünn ist, der kommt über einen Ventilatorschacht rein. Das entdecken sie erst später.
Was?
So, ja, ja. Und zwar der Ventilator, wenn du den quasi, der hängt mit dem Kabel nach draußen, ne? Mhm. Und wenn du das Kabel lose machst und dann runterlässt, dann geht der Ventilator so runter und dann wird der Gang, wo der Ventilator hing, der wird frei und da kann Skinny nämlich rein.
Da hat er dann seinen Namen her, oder was? Nein.
Nee, aber
hatte der ja schon
es
vorher,
könnte er jetzt
aber,
nur, wenn er auch Skinny trotzdem. Ist. Also wenn die gesagt haben, boah, wer passt denn da durch? Ne?
Ja,
so,
ja dieses, Skinny.
Doch Skinny.
Cool. Doch Skinny. Doch Rolli Skinny.
Ja, schön.
Doch Skinny. Na, du, das geht.
So viel zum Thema Dialekte. Also noch einmal zurück zum Thema. Der Justus macht jetzt nochmal einen Schlenker, weil er sagt, ihm würde jetzt einfallen, er hätte im Haus vom Professor Caswell einen wertvollen alten Bilderrahmen gesehen, der aber leer gewesen wäre. Er müsste jetzt mal telefonieren. Ja. Und kommt dann auch wenige Minuten später mit den wesentlichen Informationen auch zurück nochmal.
Ne? Ja, wie er das jetzt macht.
Ja, das geht jetzt alles ratzfatz. Ja. Also das ist im Buch nicht so. Das ist viel ausgebreiteter. Und da
das
muss
haben
man
wir ja auch
sagen,
öfter in den früheren Spielen, ne? Dass die am Ende so ein bisschen in Zugzwang kommen.
Ich glaube, dass es schon eine Leistung ist, diese Bücher auf ein Hörspiel runter zu reduzieren. Ich möchte das nicht in Abrede stellen, aber das sind halt
vor
so
allem
Sachen,
auf eine Kassette, die halt eine vorgegebene Länge hat.
Das sind halt so die Sachen, wo das wirklich rapzapp geht und wenn du das Buch liest, dann schon denkst, boah, lecko funny, da geht viel mehr, da ist ja Justus viel mehr am Kombinieren, weil sie die Sachen sich nach und nach zusammenreimen. Aber geschenkt, ne? Es ist so, er erreicht ja Hell und Hell hat ihn am Telefon dann erzählt, dass dieser Joshua ja ein Bild hatte, ja, dass er dann ein paar Mal gesehen habe und das aber dann nicht mehr aufgetaucht sei, weil Joshua gesagt hat, das wäre ein Druck und er hätte keinen Bock auf Drucke, ja, so. Und als der Maxwell James als kunsterfahrener Typ wissen will, was das denn für ein Bild gewesen sei, beschreibt der Justus ihm das oder Hell?
Genau. Ich meine,
der Justus beschreibt es ihm.
Justus beschreibt das.
Und Maxwell ist ganz von den Socken, denn er kennt dieses Bild.
Also der François Fortuna. Das war ganz klar.
Ein von mir.
Ein Bild namens Die blauen Pferde von Fortuna.
Gibt es das?
Ich habe es euch mitgebracht.
Ach, echt jetzt?
Ich habe es auf Flickr gefunden.
Ernsthaft? So. Und das ist nicht von Eiger Rasch?
Das ist es. Das ist von Flickr, der Fortuna, Die blauen Pferde.
Das ist Bullshit.
Natürlich ist das Bullshit, aber es. Also, ich meine, das können jetzt unsere Hörer natürlich nicht sehen.
Kommt in die Shownotes.
Ich weiß auch nicht, was das jetzt genau für ein Bild ist, aber hast du das gemacht, oder was?
Hast du das gemalt?
Der Link zu dem Bild kommt in die Shownotes. Es ist nicht von mir.
Okay, aber es ist.
Man
es
muss
ist,
Fortuna googeln und dann kriegt man die blauen Pferde von ihm. Also,
tatsächlich ja, da sind
auf Flickr zu sehen.
Okay, ich habe das auch. War ich wohl irgendwie in. Weiß ich nicht, in Recherche um Nachtung, weil ich habe natürlich auch geguckt, gibt es dieses Bild oder ne, wo sind da irgendwie Anleihen zu oder so.
Ja.
Cool, aber es ist tatsächlich, also violetter Berg, blaue Pferde, gelbe Palmen, rote, nackte Menschen vor Strohhütte.
Ja.
Das Strohhütte finde ich, ach, das ist die Strohhütte, ja. Ja, okay, alles klar.
Okay.
Ja,
Also es soll ein Meisterwerk sein, was bei einem Feuer allerdings vernichtet worden sei. Weiß,
sieht so ein bisschen aus wie Bob Ross.
Ja, das ist natürlich Quatsch, aber es ist witzig, ein Fan hat sich die Mühe gemacht.
Sehr, sehr, sehr cool. Auf jeden Fall, ja, gerne in die Shownotes. Ja. Super.
Es ist so, dass aber dieses Bild, das Spannende, dieses Bild ist trotzdem, also William Arden oder Linz heißt er, Dennis Linz, glaube ich, heißt er mit wirklichem Namen, hat in einem Interview mit der Rocky Beach Com zugegeben, dass er die haben ihn darauf angesprochen, dass das ja wohl das, was er beschreibt, einem wirklichen Bild, das verschollen ist, sehr ähnelt. Nämlich hier der Turm der blauen Pferde. So. Aber ich finde nicht, dass es sehr ähnelt. Ich habe es euch auch mal mitgebracht. Das ist das Original. Das ist tatsächlich auch verschollen. Man weiß nicht, wo es ist. Es hat zuletzt Hermann Göring gehört. Ja, so.
Okay. Das ist bestimmt im Bernsteinzimmer.
Und gehörte also zu der entarteten Kunst. Was spannenderweise auch, ne, die Nazis, die haben das zwar entartete Kunst genannt, haben sich das dann aber schön selber zu Hause dann alles hingehängt. Ne, so.
Ja, wieso eigentlich? So,
ne? Jetzt muss ich hier einmal kurz Papier rascheln. Ich muss das einmal ganz kurz angucken.
Also in diesem Interview, das mit sehr viel Sachverstand geführt wurde, muss man wirklich sagen, hier von den Rocky Beach Leuten, wer genau, habe ich da nicht rausgekriegt, gibt er zu, auf Ansprache, dass er das im Kopf hatte, dass er dieses Bild im Kopf hatte, als er den Fortunar...
Das finde ich auch ein sehr, sehr schönes Bild. Also Show Notes.
Gibt es nicht mehr, ist verschwunden. Also man weiß nicht, wo es ist.
Ja. Okay. So. Ne? Ja, na gut. Nur es ist beim Feuer vernichtet worden und ist vielleicht $250,000 wert, sagt das Hörspiel. Und Justus ist dann auf einmal wieder im Fokus und wie ihr schon gesagt habt, geht jetzt schnell, weil er
hat jetzt so seine sagt,
hier, da ist hier ein Haus, Meister.
Ja, er weiß jetzt, um was es geht.
Ich hab's.
Ja.
Zack.
Zick, zack.
Er sagt sich, genau. diese Bilder müssten der Hinweis sein auf den Fortunar. Ja, so letztendlich. Nur wie? Ne?
Ja. Und ihr habt das Rätseln ein Stück weit eben kritisiert. Ich find's eigentlich ganz schön, dass das so vergleichsweise einfach und elegant gehalten,
Ich finde nicht, dass es ein Rätsel ist.
Die müssen ja schon auf den Bildern den Unterschied auch erkennen und genaues hingucken.
Ja, aber ich bleib dabei, das sind die Worte eines Sterbenden. Das ist kein Rätsel, das hat er sich nicht überlegt als Rätsel. Der hat sich diese Worte genau nicht so zurechtgelegt, um jemanden, um etwas zu verschlüsseln, sondern...
Außer Zickzack.
Sagt es ihm.
Ja, Zickzack schon, aber das glaube ich schon ein Rätsel. Aber sonst war das wirklich, wie du sagst, Gelaber von einem, der kurz vorm Echtlichus ist.
Gut, dann...
klar, es ist eine geheimnisvolle Botschaft, aber nimm die mal jetzt im Vergleich zu gefährliche Erbschaft oder so.
Ja, ja.
Ganz anderes Qualitäten und auch Superpapagei oder so, ne?
Ja, ist halt an der Stelle einfacher gehalten. Aber ich finde, irgendwie ist es auch schön. Aber gut, große Schritte, großes Finale.
Und auch sie das wollen zurück
große
zum Haus.
Finale letztlich wie es sich für gute Kriminalgeschichten gehört.
Bisschen so Miss Marple-mäßig. Genau. Ja. Alle Verdächtigen sind vor Ort.
Ja. Genau, man weiß halt auch noch nicht, wer. Ich hatte das nämlich auch nochmal nachgeguckt, dass dieses Who Done It ist diese Kategorie. Genau das Gegenteil zu dem, Hanno, wo sagtest du, Columbo. Ja, man weiß von Anfang an, sondern da ist das dieses alle Verdächtigen in einem Raum und es gibt dann
Krimi-Dinner,
so die große Aufklärung. Am Schluss, das ist ein ganz tolles Motiv. Kommissar Reynolds ist natürlich auch informiert und kommt dazu.
Ja, im Buch ist es überhaupt nicht so, sondern die werden nochmal eingeschlossen, es taucht nochmal der Rot auf, alles ist sehr verworren, aber cool gemacht. So, und hier ist es zusammengedampft, alle sind an einem Ort und jetzt können wir auflösen. Ne? So, der wartet auch, Reynolds wartet auch schon vor Ort, also sie von unterwegs rufen ihn an. Es sind da die Gräfin, de Roth, Marischal, Professor Carswell war auch da. Ne? Also alle kommen tatsächlich an.
Warum kommt eigentlich de Roth?
Ja, das war, also im Buch taucht er auf, weil er was verhindern will, dass die Gräfin und Marischal abhauen.
Ja gut, aber warum?
Der kommt
aber
aus dem Nichts.
Aber wie ich mir das jetzt in dieser Szene, jetzt lassen wir das Buch mal außen vor, sondern wir nehmen die Szene hier... und De Groot steht auf einmal da und ist überhaupt nicht mehr bedrohlich oder was. Der steht da mit allen anderen einfach so rum, weil es ihn halt gibt. Und ich frage mich, wieso eigentlich? Yeah. Also,
es wird halt schnell vergessen, dass er Kinder entführt
hat. Ja, und das ist halt auch irgendwie so, ja, da steht der Kommissar neben De Groot und Justus kommt da an und sagt, ach, übrigens.
Ja, genau, warten wir jetzt erstmal mit dem
Aber Fasten. Du hast es gerade so überspitzt schon gesagt, das ist halt so ein bisschen auch Detektivalltag und man kann, damit die Geschichte weitergeht, sich nicht daran abarbeiten, wie tatsächlich strafrechtlich realistisch diese Geschichte weitergeht.
Ja, genau. So. Und ob nicht unter Umständen Reynolds einfach sagen müsste, Herr Roth, haben Sie einen Diplomatenpass? Nee? Genau. Okay, dann kommen Sie mal mit.
Also es stattdessen ist natürlich jetzt klassisch Justus derjenige im Mittelpunkt, der als Bühne auf der Bühne vor allen das Rätsel lüftet. Ja. So ist es halt.
Ja.
Peter steigt, oder ist Bob? Nee, Peter steigt auf die Markise. Nee.
Das Haus schrumpft halt so weit zusammen, bis man nur noch die Markise sieht und dann kommen sie darauf, dass an der Markise etwas versteckt sein
muss. Genau, Justus löst dann nämlich an der Markise des echten Hauses ein Stück Flicken ab. Und darunter, tada.
Hier musste ja gar nichts gepflegt werden.
Nee, da ist ein Vermeer. Ah.
Die blauen Pferde.
Juhu.
Genau, also das Bild ist da und Gräfin und Caswell sind natürlich total hin und weg, ja, so irre. Und Caswell vor allem über Justus sagt, boah, Mann, Justus, du hast ja echt voll drauf. Und die Gräfin eher so, voll das coole Bild, ne? So, gib mal her. Und dann zückt Marischal eine Waffe und zeigt sein wahres Gesicht.
Marischal.
Ja. Und da ist auch der Kommissar erstmal auch noch tiefenentspannt.
Ja.
Weil der erinnert mich so ein bisschen, an hier Ferienbande Tappert.
Ja, also, das ist halt schon so irgendwie in dieser Hoch.
Ich möchte lieber noch.
Ich weiß auch nicht. Also, ich finde ihn auch zu cool.
In dieser hochdramatischen Endszene stehen die alle so ein bisschen im Kreis und jeder, der so seinen Text gerade hat, tritt nach vorne und dann ist wieder ruhig.
Ja, ja.
Und, weil klar, er sagt, ne, Marischal sagt dann Hände hoch, Justus gibt ihm etwas.
Von dem Marischal glaubt, es sei die Kunst.
Dann ab. Mega cool.
Die Gräfin wirft dem Reynolds vor, warum er nichts gemacht hat. Und Justus nimmt den Kommissar in Schutz, obwohl er es eigentlich gar nicht so kann. Sagt, ja, ich habe ihm eh nur den Flicken gegeben. Aber die Frage bleibt im Raum stehen. Warum hat er nichts gemacht?
Ja, der kann doch trotzdem hinterher. Jetzt, also, ne, es ist ja die Absicht allein reicht ja wahrscheinlich schon, um den zumindest mal festzusetzen. Ne?
Ja, natürlich.
Und der hat eine Knarre gezogen, der hat da Leute bedroht. Also, ich meine, der Kommissar ist echt, das ist der
strafrechtliche Finessenkleinigkeit.
Trübe Tasse.
Strafvereitelung im Amt, sage ich euch.
Ist trübe Tasse ist er.
Ja. Naja, auf jeden Fall geht's jetzt echt hoppla hopp.
Ich möchte das aber nochmal ganz kurz festhalten, wie genial das ist von Justus, dem einfach in dieser Situation diesen blöden Flicken zu geben und den damit wegrennen zu lassen. Ich würde mich kaputt lachen, wenn ich Justus wäre an der Stelle.
Das macht er aber öfters, oder?
Es erinnert mich auch an die nicht besprechbare Folge unsererseits hier, Musik des Teufels.
Er macht das auch
mit der Geige.
Und er macht es woanders auch nochmal, dass er irgendwas gibt.
Ist ja auch ein guter Kniff. So,
mega. Ne? Ganz toll, ja. Aber dann schaltet sich die Gräfin ein.
Wie das hat er das auf Bild jeden Fall. Genau, das will das nicht Caswell wissen. Caswell will wissen, wie das eigentlich gehört.
Sie wird Gräfin so nervös. Klar, mir. Sie wird so schön nervös.
Ja. Bei mir natürlich.
Jetzt gib mir das.
Gib mir das Bild, Just. Warum nennt ihr ihn Just? Ja. Niemand hat ihn in irgendeinem Zusammenhang jemals Just genannt. Wie kommt die auf die Idee, den Just zu nennen? Eigentlich nennt nur Tante Mathilda ihn Just.
Ja, Daddy, Peter auch.
Die aber klar.
Das ist in der Folge noch nicht ein einziges Mal passiert. Also das fand ich ein bisschen so, nee, das funktioniert nicht.
Ja, die wird halt so in ihrer Stimmlage, wird klar, dass die gerade verdächtig wird. Also die wird sehr fickerig gerade so.
Die will das haben, unbedingt. Und es finde ich nicht gut gelöst, dass sie so da wegkommen will. Weil natürlich lässt man die jetzt nicht einfach gehen. Man klärt erstmal, woher kommt dieses Bild. Ja. Niemand würde sie einfach gehen lassen. Sie kann nicht wirklich glauben, dass sie jetzt damit durchkommt. So. Weil entweder hat er, wenn es das verschollene Bild ist, hat er es entweder geklaut, oder was Just ja schon andeutet, dass er es nicht gestohlen hat oder gefälscht. Ja, also,
weil er ganz meisterlich malte.
Ja, was übrigens auch überhaupt nicht sich erschließt im Buch, nee, ist das so, weil die Bilder, die er gemalt hat, sind alle in anderen Stilen gemalt. Und der Maxwell James sagt, das ist kein echter Maler, weil der hat kein Profil. Das Bild sieht so aus, das Bild sieht so aus, das Bild sieht so aus. Ja. Ein echter Maler hat einen Stil.
Ja.
Und da kommt dem Just schon die Idee, langsam, aha, der kann viele verschiedene Stile und hat irgendwann mal dem Hell gesagt, dass er ein sehr teurer Maler wäre. Ja. Also, da so kommt Justus da drauf, nur so als Side-Fact.
Ja, halt, aber im Hörspiel ist es auch wieder so ein Justus-Moment, also so ein Sherlock Holmes, ne? Woher weiß der das denn jetzt zum Teufel?
Ja. Und klar, ich meine, die Gräfin wird nervös und sagt, das Bild gehört mir und ich will jetzt eigentlich auch gehen, ich habe ja fertig. Und dann kommt natürlich de Groot
nicht so schnell
mit seinem Wechsel in der Geschichte und er ist auf einmal.
Der steht also die ganze Zeit rum.
Ganz feiner Kerl.
Der steht die ganze Zeit rum, Marischal zieht seine Knarre, de Groot raucht sich eine. Ne? So, bleib locker. Nee,
der wetzt sein Messer.
Und dann die Gräfin so, jetzt wo ja gerade mein Marischal, der ja mit mir eigentlich auch irgendwie zusammenhängt, weg ist, gib mir das Bild, komm bitte, gib mir, ach danke, du gibst es mir, ich gehe jetzt und jetzt der Rot als nächstes, ja, nix da, ich habe es mir gerade anders überlegt. Der muss doch auch irgendwann mal was sagen.
Es ist genau das, wie du das vorhin meintest, sie stehen alle da und der gerade was zu sagen hat, tritt halt vor und sagt, und da ist halt der Rot dann, ne?
Genau, und er sagt halt auch, klar, ich bin halt Privatdetektiv.
Ja, Moment, erstmal kommt noch dieses, das ist
Reynolds,
ja nochmal,
Reynolds steckt die Waffe weg.
Jetzt kommt Reynolds an und möchte jemanden, nee, die Gräfin sagt, nehmen Sie ihn fest.
Nee, der Reynolds sagt zu ihm, nehmen Sie die Waffe weg.
Ja, ja.
Zu de Groot, ja?
So. Ja, nein, aber das kommt dann nachher irgendwann, wo Justus dann sagt, nein, nicht de Groot sollten Sie festnehmen, sondern die Gräfin.
Genau, weil de Groot beschwert sich, du kannst sie, Kommissar, du kannst sie doch nicht ziehen lassen.
Ja, ja,
und dann sagt er, ja, ich verhafte sie aber. Jetzt sind de Groot verhaftet.
Ja, ja, klar.
Und dann sagt der Justus, ja, nicht de Groot müssen wir verhaften.
Ja, ja, nein, aber weißt du, bei mir ist das Ding, warum wird Reynolds da erst wach?
Ja.
Ja, weil de Groot, ja, den nimmt er jetzt auf einmal fest. Vorher kommt so ein Marischal mit einer Knarre und so eine Gräfin will jetzt das Bild quasi direkt mitnehmen, was der auch nicht durchgehen lassen
könnte. Ich habe eine Theorie. Meine Theorie ist, dass
ich habe darauf aufbauend eine Theorie,
dass das Gespräch in Wirklichkeit viel, viel länger ist.
Ja.
Und dann haben die gemerkt, das passt nicht auf die Kassette.
Ja.
Ach so. Und dann mussten die das schneiden. Das ist teilweise so komisch, wie Justus sagt, ja, nicht den Groot müssen sie verhaften, die Gräfin. Wieso gibt es ihr 2 Sekunden vorher, wenn er sagt, man muss die Gräfin verhaften?
Es ist doch einfach auch, aber gut, ich meine, da glaube ich, lohnt es sich gar nicht, sich weiter festzubehalten, weil es ist halt wirklich dramaturgisch zusammengedampft fürs Hörspiel und was halt rauskommen soll, was ja auch rauskommt, ist, in dieser Endszene gibt es 2, 3, 4 Leute hintereinander, die sich irgendwie als was anderes entpuppen und am Ende gibt es halt diesen Twist und der soll halt so nochmal rausgestellt werden und fertig.
Ja, und Rot ist eigentlich nur jemanden vom Bankenschutzverband.
Das ist, und das geht halt sehr schnell, aber das ist meistens, entweder schläft man da oder die Spannung ist eh durch. Und für die Kinder ist es natürlich, natürlich nimmst du es nicht so, du bist natürlich überrascht, dich Rot, der bleibt doch irgendwie böse, jetzt ist er nicht böse. Die Gräfin ist es, also Marischal ist klar, der ist ja abgehauen mit der Knarre und so.
Naja, sagen wir mal so, der Rot bleibt natürlich böse.
Ja, also
irgendwie, er ist nur in einer anderen Rolle jetzt.
Er ist Kunstdetektiv aus Amsterdam.
Ja gut, aber fassen wir an der Stelle auf jeden Fall irgendwie vielleicht auch mal zusammen noch. Ne? Joshua, Marischal und die Gräfin waren halt allesamt Komplizen. Marischal hat dann noch irgendwie kurz versucht, hier die Gräfin zu hintergehen, geschenkt. Ne? Aber die hatte natürlich jetzt Interesse, das Geld zu bekommen. Das Bild zu bekommen, weil das Bild eben natürlich nicht das Original ist, das ist wohl tatsächlich verbrannt, sondern eben eine Fälschung. So, und da lässt sich ja bestimmt eine Menge Geld mitmachen. So, und das ist sozusagen die Auflösung des Falls.
Das ganze Motiv letztendlich.
Des Rätsels, genau.
Es geht nicht um das Motiv.
So, ne? Und da wird dann irgendwie de Groot nochmal mehr verharmlost, weil er dann so Richtung Abschlusslacher noch mit Justus Brüderschaft trinkt, so halb, weißt du, also ja, so, ne? Du bist ein Meister deines Fachs.
Wie, du hast dich nicht mehr verdächtigt.
Eine Meisterdetektiv.
Ja, aber stimmt, sagt, Justus. Weil du würdest dich zweimal in dieselbe Schlucht
fallen. Weil ich sie für so intelligent halte, dass sie nicht zweimal in die gleiche Schlucht fallen. Ja, ja, und dann sagt er ja noch, ja, du hast recht, ich bin nur einmal in die Schlucht gefallen.
Ja. Also, der Schluss ist, wenn man ihn aufmerksam hört, ja, was man ja bei, am Ende vom Hörspiel nicht immer tut, ne, natürlich sehr enttäuschend. So, ja, weil da alles zusammen geflickt werden muss. So. Und
ich hab's dem als Kind aber überhaupt nicht übel genommen, muss ich sagen, dem Hörspiel.
Ich finde das auch nicht schlimm. Also, das ist klar, wenn du jetzt, ne, erwachsenes Ohr, kritisches Ohr, wie auch immer, irgendwie, aber ich finde, dass diese Stimmung, die Szene funktioniert trotzdem. Ich musste gerade an dir den Kinofilm Knives Out denken. Ich war da drin, super schön. So genau dieses Wer war's und Versteckspiel und Motive aufdecken und das große Finale. Das finde ich funktioniert auch im Hörspiel gut.
Ja. Ich finde, man hätte gerne eine Frage. Als wir gesagt haben, wir machen die rätselhaften Bilder. Was war euer erster Gedanke, wenn ihr an dieses
Hörspiel? De Groot.
Ja, das ist wirklich, das ist tatsächlich so. Ne? Ich finde, man muss sagen, also es ist schludrig zusammengeschnitten. Manchmal denkt man, die Dialoge passen nicht. Ne? Aber geschenkt, weil es ist mit den guten Grundzutaten gemacht. Es ist einigermaßen Rätsel dabei. Ja. Ja. Es sind spannende Sachen, wo bedrohliche Situationen sind. Ja.
Wir haben jede Menge Akzente.
Ja, wir haben eine abwechslungsreiche Handlung. Ja,
also. Nein, ich meine mit Akzent sprachliche.
Punkt.
Ja,
es ist eine frühe Drei-Fragezeichen-Folge. Niemand, der nicht aus Amerika ist, darf keinen Akzent haben.
Ja, das ist auch tatsächlich im Buch spricht er akzentfrei. Ja, er hat keinen Akzent.
Mal wieder.
So.
Ja.
Aber ich finde das toll, ganz ehrlich. Und ich meine,
es macht ihn natürlich.
Es ist blöd für alle Holländer. Wir wissen, die jetzt alle über einen Kamm geschoren werden. Alle Amsterdamer Kunstdetektive.
Ja, wir entschuldigen uns bei allen Amsterdamer Kunstdetektiven.
Holländer sind in der Regel total nette Menschen. Ja, so, ja, ist so, ja.
Ja.
Und ich denke, es ist ein Klassiker, nicht nur, weil es das 9. ist, sondern es hat alle Zutaten.
Ja.
Jetzt könnte man böse sagen, ist es nicht ein Remake vom Superpapagei? Ist es nicht ein Remake vom seltsamen Wecker? So, also weil viele Sachen doch wiederkommen, merkt man so. Aber das ist halt vielleicht auch das was wir finde ich damals genau, geschätzt haben.
Das macht die Klassiker ja zu Klassikern.
Ja, so ja. Und du willst ja auch irgendwie ein Stück weit mehr von dem, was funktioniert, das braucht's ja dann auch. Und deswegen finde ich auch diese Versatzstücke und wo ich gesagt habe, das ist ja fast im Wortlaut und in allem irgendwie gleich. Und trotzdem nervt es ja nicht, sondern es ist eher für mich so ein Augenzwinkern. Ich bemerke das, aber es packt einen halt wohlig ein. Man ist sofort dabei, man hat direkt die Bilder dazu im Kopf.
Die Sprecher auch. Also Justus, Peter Bob waren echt noch Kinder
so, das damals. Das funktioniert für mich.
Ja.
Die waren auch echt noch klein.
Und es ist halt ja trotzdem nochmal eine originelle Geschichte drumherum gestrickt auch. Also ich finde die schon auch interessant. Also diesen Exkurs mit dem Maler und seinem Tier und so, das ist alles so ein bisschen Füllmaterial und falsche Fährte, sowas, ne? Aber
ja, ich finde, da hätten sie besser ein bisschen kürzen
diese
können.
Diese Fälschergeschichte ist irgendwie ganz, ganz cool. Wobei man sich natürlich fragen muss, warum hat er diese 20 Bilder dafür dieses Rätsel gemalt, wenn es eigentlich nur darum ging, ein wertvolles Bild zu verticken oder so, weiß ich nicht.
Gute Frage.
Aber du hast vorhin selber schon gesagt, da sollten wir jetzt nicht so genau nachfragen.
Aber den Maxwell James kannst du nicht raustun, weil bei ihm sind die Bilder letztendlich.
Ich weiß, nein, den komplett rauszutun meine ich auch nicht, aber dafür ist die Szene zu sehr aufgeblasen, weißt du, so das Ganze mit dem Leoparden und so und die, oh, ein Telefon im Garten, und ja, so. So dieses ganze Gedönse, da hätte man
hast ja auch noch nichts
an. Ja, nein, aber da hätte man De Groot am Ende auch noch drei Sätze geben können, ne? Also aber egal.
Also
Schwamm drauf drüber.
Was und was ist jetzt mit Cameron Marschall und der Gräfin? Was ist mit dem?
Ja, gute Frage.
Der Marschall haut wieder ab nach Europa.
Ja. Und
Joshua ist tot. Die
Gräfin. Aber was waren die jetzt? Waren die Brüder?
Die Gräfin hat versucht, was zu bekommen. Hat sie aber nicht.
Ja. Ja, also.
Ja.
Weiß man nicht.
Gute Frage.
Ich weiß es, soll ich euch sagen.
Ja.
Es war eine Fälscherbande, waren die.
Ach,
in Europa.
Das hätte ich auch sagen Sphinx. Können. Aber.
Ja, jetzt pass mal auf. Ah. Und die waren aber im, jetzt die Gräfin und Marischal waren im Knast, als die Nachricht von Camerons Tod kam. Cameron hat sich rechtzeitig vor der Polizei abgesetzt nach Amerika.
Okay.
Und als sie erfahren haben, weil der Caswell hat ja angerufen in Europa, da ist einer abgenippelt und hier habt ihr, ich habe euren Kontakt da. Und das hat sie, der hat einen Brief geschrieben. Und der Brief erreichte sie erst viel später. Und aber Marischal ist eine Woche vor der Gräfin entlassen worden und ist dann quasi als erster nach Amerika und hat dann quasi hier.
Alles, also so viel später, ich meine, das ist alles ein Monat, ist der gerade erst gestorben, ne?
Ja, aber also
relativ zügig.
Ja, ja, das ging dann irgendwie.
Ratzfatz.
Ratzfatz, ja. Wie es in Europa halt nun mal so ja. ist, ne? So. Ja, das
da wirst du nicht sechsmal lebenslänglich verknallt.
Ganz spannend. Ja.
Ja. Gut, ich stelle die Frage diesmal so ein bisschen rhetorisch. Habt ihr denn einen Charakter der Folge?
Ja, klar.
Was? Ich unterscheiden muss.
Oha. Okay.
Dann ja. Ich sage aber am Schluss, weil das ist.
Ja, gut, der klare Rote. Hallo, ja, dafür liebe ich dieses Hörspiel.
Ja, natürlich, weil wir auch alle daran gedacht haben, die rätselhaften Bilder sind doch rot, das geht gar nicht anders. Aber wenn du jetzt mal dich rot weglässt, ne, so, weil das auch menschlich nicht verdient hat, Charakter der Folge.
Doch.
Man muss ja nicht immer nur positiv sein, um Charakter der Folge zu werden. Man kann auch Arschloch-Charakter der Folge sein.
Ich finde, dann ist für mich Bob der Held. Der Bob hat es diesmal gerissen. Er ist der Held der Folge. Justus. Bemühungen bleiben im Hörspiel im Dunkeln. Ne? So. Und Bob ist einfach die coole Sau. Springt ins Loch, ja, mimt den Rezeptionisten, reißt die Zündkabel raus.
Macht die Verfolgungsjagd. Ja,
macht die Verfolgungsjagd.
Ist auch noch fit.
Ja.
So. Gut. Nochmal fast rhetorisch die Frage nach dem Zitat.
Ihr kennt meins. Also ich fand das tatsächlich. Als Bob ins Loch springt,
es kommt doch was anderes.
Okay. Ah, nicht der Rot.
Ja.
Nee, das ist für mich tatsächlich dieses, hier ist wirklich ein Gang, sehen kann ich ihn nicht, aber fühlen, wartet mal eben. Bist du ganz in Ordnung, Bob?
Okay, da habe ich nicht mit gerechnet. Ja. Hallo.
Ja. Es geht nicht um das Motiv, allein das Talent zählt. Finde ich. Das ist schön. Nämlich direkt sein erster Satz, womit er reinkommt. Und ich war so geflasht, direkt schon, von diesem, da, er wird ja vorher noch so vorgestellt und was weiß ich und, ja.
Ja, okay, cool.
So kommt er rein. Und es ist einfach dieses so, wow, der Rot.
Ich dachte, du würdest das nehmen, was du jetzt schon wirklich ja oft auch zitiert hast.
Wieso eigentlich?
Kein Gedunder, sonst werde ich böse.
Das ist dein.
Wo ich mir denke, werden?
Das ist super, aber ja, es ist einfach, es ist ganz toll. Ja.
Eine Frage habe ich noch an euch. Ja.
Quizfrage oder was?
Ja, sozusagen, ob ihr gut zugehört habt. In welchem Hotel wohnen Marischal und die Gräfin?
Nicht Pacific, das ist.
Wird genannt im.
Ja.
Hotel. Ja.
Ja.
Ich darf jetzt
Maritim?
Nicht.
Maritim? Nein. Nee.
Ja, die Richtung. Richtung Beach.
Ja.
Nicht Beach. Das ist mehr so.
Nee.
Cliffhouse.
Ja,
Cliffhouse.
Ja, stimmt.
Ja, genau.
Ja. Ach Gott, ja, verkackt, ne?
Ja.
Mensch, jetzt kann ich die Groß komplett auswendig, aber das habe ich verkackt. Das ist auch Marischal, ne? Der ist da.
Hast du noch eine Frage? Oder?
Aber das Stichwort Quiz ist eigentlich nochmal ein gutes Stichwort.
Oh ja.
Denn für die treuen Hörer, Hörerinnen, die bis hierher gehört haben, ja, wir haben für euch ein Rätsel und es gibt auch was zu gewinnen.
Juhu.
Und zwar gibt es zwei Hörbücher, signiert vom Autor persönlich, Sebastian.
Dem Herrn Rodenwald, der wirklich total nett mit uns Kontakt aufgenommen hat, nachdem er in unseren Podcast reingehört hat und gemerkt hat, dass wir ihn an der einen oder anderen Stelle zu Recht lobend erwähnt haben und irgendwie sein Buch lobend erwähnt haben. Und er hat dann einfach auch von sich aus total nett angeboten, uns diese Bücher zur Verfügung zu stellen. Und das war natürlich eine große große Ehre für uns, ja, wo wir gesagt haben, das ist mega gut, das ist ein tolles Geschenk, was wir gerne den Hörern und Hörerinnen machen wollen. Aber es gibt natürlich auch nicht sagen für
können,
Ume, ne?
Wir hätten natürlich auch sagen können, wir behalten sie selber, aber nein.
Das hast du als erstes vorgeschlagen.
Es sind ja nur zwei und wir sind zu dritt, das hätte hier Mord und Totschlag gegeben. Aber die Idee war natürlich da, auch für die drei Fragezeilen Detektiv, Rätsel, Fuchs, Freunde, was draus zu stricken.
Genau, also wir wollten sie nicht einfach nur verlosen und dann der Erstbeste, der dann Juhu schreit, kriegt sie. Wir wissen, dass ihr gerne mit uns rätselt und bis jetzt habt ihr uns jedes Mal abgezogen. Wir denken, wir machen super Bilderrätsel und ich komme immer sofort drauf.
Also dir gebührt da der Lob für diese digitale Schnitzeljagd und die hat wirklich gar nichts mit dem zu tun, was bisher so an Bilderrätseln kam. Da wird vom Schwierigkeitsgrad nochmal eine Schippe auf 3 draufgelegt.
Ein komplett anderes Level.
Ja, es wird nicht leicht, aber ich glaube, dass es unterhaltsam wird. Also wir haben für euch eine digitale Schnitzeljagd vorbereitet, die über mehrere Stationen geht. Und letztendlich die ersten beiden, die gewinnen, bekommen die Hörbücher Die Welt der drei Fragezeichen von Christian Rodenwald. Und zwar signiert tatsächlich. Also er hat die händisch signiert und als echter Fan braucht man sowas natürlich. Dafür müsst ihr euch ins Zeug legen. Und es geht aber nicht sofort los, sondern der erste Hinweis zur ersten Station für diese digitale Schnitzeljagd wird Mitte Februar über die sozialen Netzwerke veröffentlicht. Also, wenn ihr uns bei Facebook folgt, bei Instagram oder bei Twitter, also egal, eins von den dreien, wenn wir auf allen dreien den veröffentlicht werden, dann kriegt ihr den mit. Also dann kriegt ihr mit, dass der Startschuss losgeht und dann bin ich mal gespannt, ob ihr es ja löst. Ich hoffe es. Ich traue es euch aber auch zu, weil ihr seid echt schon sehr pfiffig.
Also ich würde es niemals schaffen.
Nein, aber es ist. Ich muss da wirklich auch nochmal Danke an dich sagen, Stefan, weil ich hab's halt. Wow. Ich durfte den Probelauf machen und ja, also ich glaube, wir hatten da was Cooles für euch und Stefan hat da was Cooles für euch gezaubert.
Ja, wir hoffen, dass es euch gefällt. Ne? Und wie gesagt, die ersten beiden kriegen also diesen wertvollen Schatz,
ja,
so den wir hier verteilen dürfen. Juhu. Ja, das lohnt sich dann manchmal, dass man Sachen bis zu Ende hört.
Ja, und sowieso, Entschuldigung.
Uns bleibt ja nichts anderes, als uns eigentlich bei euch zu verabschieden.
Ja. Ich hoffe, der Auftakt ins neue Jahr gelingt, ist euch gelungen. Kommentiert uns. Lasst uns irgendwas da zur Folge rätselhaften Bilder. Da habt ihr wahrscheinlich auch noch alle eure eigenen Impressionen zu oder so.
Wir wissen, die einen oder anderen feiern die Klassiker eher als die neueren. Und dann sind wir mal gespannt, wie sind eure Erfahrungen damit. Also wir lesen es sehr gern, wir sind immer sehr amüsiert darüber.
Malt doch blaue Pferde.
Ja, genau.
Schickt uns, genau, schickt uns blaue Pferde.
Ja, genau. Schickt euch eure blauen Pferde.
Parole blaues Pferd.
Alles klar. Ja, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.